herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Maria Engler. Hallo.
Hi.
Wir wollen nicht nur über Oppenheimer sprechen. Wir versuchen vielleicht auch ein bisschen über die Oscars zu sprechen. Mal schauen, wie das klappt. Aber so unser Hauptgericht in dieser Ausgabe ist tatsächlich Oppenheimer. Genau. Und wir haben ja auch schon öfter zusammen gepodcastet.
Ja.
Ich erinnere mich, du bist die Oscar-Außenreporterin damals bei dem Livestream.
Ich wollte gerade sagen, Oscars sind unser Thema, wie es aussieht, würde ich mal sagen. Das haben wir schon, haben wir das nicht auch nochmal danach gemacht? Irgendwas klingelt da bei mir, aber ich weiß nicht mehr so ganz genau.
Wir haben, also ich habe
also damals, Außenreport auf jeden Fall.
Genau, ja. Ich habe dich damals angerufen, als wir noch so Livestream zur Oscar-Verleihung gemacht hatten und du da dein Auslandssemester irgendwie gemacht hast.
Ja.
So. Und saß da eben gerade in L.A. rum und dann haben wir kurz mal geskypt, das weiß ich noch. Aber das war, also wir haben auch, ich weiß gar nicht, ob das sogar in dem Jahr war oder war es ein anderes Jahr, wir haben über The Favorite gesprochen.
Ja, genau, das war's. Das war, da haben wir auch über die Oscars geredet. Das war ein Jahr später.
Das musste, oder? Ja, war 2018 oder so, glaube ich, also oder 19. Ich krieg die Jahre auch immer durcheinander, weil ja. Die Filme kommen raus und die Oscars sind ein Jahr später und kompliziert. Aber, also könnt ihr auch gerne im Archiv nochmal nachhören, The Favorite. Wir haben über Singing in the Rain gepodcastet und wir haben sehr ausgiebig über Planet der Affen gepodcastet.
Sehr ausführlich, mit sehr vielen Affenwitzen.
Ja, mit sehr guten Affenwitzen. Wir haben die komplette neuere Trilogie besprochen und bei Steady exklusiv noch über den Originalfilm, über den alten Film. Und Pläne sind auch, vorsichtige Pläne sind auch da, über den neuen Film zu sprechen.
Ich glaube, ich habe mein ganzes Hitspotenzial schon verpulvert. Da muss ich mir bis dahin was Neues einfallen lassen, befürchte ich.
Das ist ja das Gute. Du müsstest mal ChatGPT fragen.
Oh.
Wir haben jetzt ja so technische Hilfsmittel. Ob da vielleicht noch ein paar gute Affenwitze rausfallen.
Ich werde die dann vortragen. Ich werde das vorbereiten.
Ich weiß nicht, ob die KI schon in der Lage ist, witzig zu sein. Das werden wir rausfinden.
Ich würde sagen, nein, aber wir werden es rausfinden.
Forschungsprojekt, ja.
Ja, bis dahin vielleicht.
Genau, aber wir wollen ja über Oppenheimer sprechen und bevor wir das tun, machen wir noch einen kleinen Schlenker in Richtung Steady. Wie schon erwähnt, ihr könnt diesen Podcast bei Steady unterstützen. Da ploppen auch ab und an mal exklusive Inhalte bei rum, zum Beispiel auch zuletzt über die Godzilla-Serie Monarch gibt es einen exklusiven Podcast bei Steady. Und manche Leute unterstützen das auch so sehr, dass ich mich nochmal persönlich bei denen bedanke und das tue ich an dieser Stelle. Vielen Dank an Sebastian und vielen Dank an Anne für die Unterstützung. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Klickt euch da einfach mal durch die Shownotes durch und unterstützt diesen Podcast bei Steady. Ja, dann haben wir nennen es Vorverständnis, aber so, wir nähern uns den Film ja auch immer so ein bisschen über die eigene Seherfahrung. Wie hast du denn und wann und wo hast du Oppenheimer geschaut?
Also, ich habe den Film, ich glaube, wie eigentlich alle, im großen Barbenheimer-Sommer geschaut.
Inklusive Barbenheimer Double Feature, oder?
Nee, Double Feature tatsächlich nicht, aber ziemlich kurz hintereinander. Also es war nicht viel Zeit dazwischen. Und ich habe eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der riesengroße Nolan-Fan, habe aber gedacht, alle gehen jetzt hin und ich probiere es nochmal, ich gehe nochmal ins Kino, ich zahle jetzt nochmal ein Ticket für ihn und ziehe mir das jetzt mal 3 Stunden rein, habe ich dann auch gemacht, weiß ich schon gar nicht mehr, hier halt irgendwo in Berlin, irgendwo um die Ecke, glaube ich sogar, auf Englisch mit Untertiteln, das war auch gut, es gab da eine Menge Science-Talk, den ich glaube ich sonst gar nicht verstanden hätte, genau, und es war warm und alles war anders als jetzt, wo es nicht mehr warm und schön ist. Das war so ein bisschen meine Erfahrung. Ich glaube, das haben ja viele andere, glaube ich, genauso gemacht.
Weißt du noch, ob irgendwie 70 Millimeter analog?
Nee, so cool war ich nicht.
Okay.
Nee, ich habe den einfach quasi ganz normal irgendwo digital halt geschaut. Nee, 70 Millimeter habe ich nicht geguckt. Wäre aber vielleicht auch ganz gut gewesen.
Ich habe den im Sommer auch im Kino geguckt. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube im Delphi hier in Berlin, da gibt's ja dieses alte Premierenkino Delphi, was eben auch so 70 Millimeter halt macht.
Ja, das ist auch ein tolles Kino.
Also tolles Kino und auch tolles Filmerlebnis und ich bin ein großer Fan davon, so diese Wärme auch der Bilder und also ist auch ein super Saal gewesen. Man hat schon gemerkt, so dass da glaube ich ein paar besonders männliche Leute im Kinosessel glaube ich etwas überrascht waren.
Besonders männliche?
Also ja, so, weil Nolan zieht ja auch seine Crowd an.
Ja.
So. Und dann sind Nolan-Filme jetzt nicht normalerweise 3 Stunden Boardroom-Talk, sondern da gibt's ein bisschen mehr Explosion als eine große, zugegeben.
So. Aha, auf jeden Fall.
Wo ich so das Gefühl hatte, dass so rechts neben mir so nach 2,5 Stunden dann auch ein bisschen nervös so hin und her gezuckelt wurde, so nach dem Motto, ey.
Wo sind die Zeitreisen? Ich verstehe das nicht.
Genau, so. Coole Explosion, gib mal mehr, so. Aber es war auch ein cooles Kinoerlebnis einfach. Ich weiß das auch noch, wie der Film, der ist lang, der ist intensiv, der ist zermürbend auch.
Vor allem für mich war der sehr zermürbend.
Also im Positiven wie im Negativen. Ich war wirklich geschafft, als ich aus dem Kino rauskam. Der Sound war wirklich krass, die Inszenierung war einfach krass und das war ein gutes Kinoerlebnis, das mit auch wildfremden Leuten einfach zu erleben. Das war ein guter Saal. Es hat gut funktioniert. Du hast gemerkt, wie die Leute echt, also gerade so am Anfang waren sie, glaube ich, alle noch so ein bisschen mehr so let's go und am Ende waren echt die Köpfe ein bisschen schwerer und die Schwere des Filmes ist, glaube ich, gut übertragen worden. So, und das war schon echt cool.
Das also, stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen, auf jeden Fall. Dass am Ende alle ein bisschen müde waren, ich selber auch. Und bei mir war es auch wirklich voll im Kino und ich fand es überraschend, das war auch wirklich still.
Ja.
Es war so, niemand hat irgendwelche blöden Zwischenrufe gemacht oder hat gequatscht oder auf dem Handy geswiped. Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Also es war wirklich auch, alle waren sehr konzentriert, was ich überraschend finde für auch so einen langen Film.
Genau, für die Länge und auch für das Thema. So, das meine ich halt auch. Also selbst die Leute, wo ich das Gefühl hatte, denen fehlt ein bisschen so die Action, die waren am Ende dann auch, also die waren halt drin. So, die sind halt nicht irgendwie arm verschränkend irgendwie so, ne, sondern das war wirklich, also der Film hat echt, glaube ich, auch Leute überrascht und auch abgeholt, die vielleicht sonst eben nicht so einen Film gucken würden. So, und das war schon, das war ja dann, wie du gesagt hast, dieser Bogen auch noch zu Barbenheimer. Ich habe Barbie bis heute noch nicht gesehen, das steht auch noch auf der To-Do-Liste. Ja, ich weiß, ja, es gibt die Leute noch, ich bin einer. Aber das fand ich halt eben auch, also ich habe die eine Hälfte von Barbenheimer mitbekommen, aber das, also der Film war halt auch einfach in diesem Kinosommer, wo glaube ich, also besonders das Jahr 2023, wo, glaube ich, im Kino sich viel verändert hat, wo die Geschmacksrichtung sich irgendwie auch, wo das Publikum, glaube ich, nach der Pandemie nochmal mit der Brieftasche abgestimmt hat, was man sehen will und was man wie sehen will. Da hat sich, glaube ich, echt was verändert so.
Ja, das denke ich auch.
Und da war dieser Kinosommer auch eben Oppenheimer. Das ist ein Riesenerfolg. Der Film hat fast 1 Milliarde eingespielt für einen Film, der 3 Stunden lang teilweise schwarz-weiß nur Dialoge irgendwie hat.
Ja, historisch.
So, historisch, ja. Biografie, so, wo ich auch echt sehr positiv überrascht bin.
Ja, also erfolgreich war er auf jeden Fall. Das kann man ganz zweifellos sagen. Ja. Natürlich auch schade, dass du jetzt die andere Hälfte noch nicht miterlebt hast, weil wir haben ja gerade darüber geredet, dass alle waren so ehrfürchtig und still und bei Barbie war es halt genau das Gegenteil. Alle waren euphorisch bis zum geht nicht mehr und alle haben sich total gefreut, also in meinem Kino zumindest. Leute hatten coole Outfits, also genau das, wie man sich das vorstellt, genau so war das und das ist eigentlich genau das Gegenteil, hast du jetzt verpasst. Du hast jetzt nur die ernste Hälfte mitbekommen.
Das ja, also, ja, aber das meine ich halt auch so mit Kino. Also dann haben ja beide Filme auf ihre Art, auf ihre gegensätzliche Art auch das Kino einfach wirklich gefeiert. So.
Auf jeden Fall, ja.
Und das war, glaube ich, auch das, was die Leute wurden, wonach die Leute auch so hungrig waren, weil diese Filme, bei denen du eben auch sagst, also viel im Blockbuster-Kino im letzten Jahr waren einfach auch Filme, wo glaube ich, die Leute auch gesagt haben, ey, dann warte ich 3 Monate und guck's zu Hause.
Ja, was ist der Unterschied, ne? Genau, ja.
Und niemand konnte Oppenheimer zu Hause gucken. Also niemand wollte das und Barbie genauso. Das war so das Ding zu sagen, natürlich gucke ich den im Kino.
Ja, genau. Ja, was ich auch bei Barbie auch natürlich auch schön fand, einfach so ein bisschen dieses soziale Konstrukt Kino nochmal so anders.
Genau, wie du
ne?
sagst, feiern.
Feiern, das auch da war es richtig voll, obwohl ich den, glaube ich, erst 2, 3 Wochen nach Kinostart geschaut habe und so. Und die Leute hatten einfach richtig Lust und hatten, wie gesagt, halt irgendwie haben sich übertroffen in ihren pinken Outfits, Frauen wie Männer, und das war einfach irgendwie schön, so dass diese Euphorie zu teilen, und das hat man ja auch nicht sehr oft im Kino-Erlebnis, würde ich mal sagen.
Ja, ja. Ja, Kino kann mehr sein als Brandmanagement und Produktportfolio, Pflege, und das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr dann auch gebraucht.
Ja. Bei mir im Kino, in der Kulturbrauerei war ich, jetzt fällt mir nämlich wieder ein, und kennst du diese Slushies? Diese eigentlich für Kinder, diese süßen, komischen Eisgetränke. Und im Sommer gab es Slushies für Erwachsene, da war Rum drin. Das war das beste Barbie-Getränk, was die überhaupt nur machen konnten.
Sehr gut.
Aber es gibt's leider nicht mehr. Das ist richtig doof.
Das war ein Event.
Ja, ich hab extra neulich nochmal gefragt, meinst du, habt ihr noch die Slushies für Erwachsene? Und die so, nee, die waren nur nur im Sommer. Und ich war so, okay, schade.
Naja. Eine Randnotiz noch, weil mir das gerade einfällt, so auch in Richtung Vorverständnis. Ich habe, wenn dieser Podcast rauskommt, müsste das eigentlich auch online sein, einen Text noch bei Moviepilot über Dunkirk geschrieben, also auch über Nolan, über Dunkirk, warum ich eigentlich auch immer noch nach der Wiederholungssichtung von Oppenheimer Dunkirk als Nolans besten Film herauspicken würde. Also
mutig.
Ich weiß, aber ich stehe dazu. Also allein, was den Score angeht, es ist immer noch, ich habe das, du kennst ja diese Statistiken bei Spotify, die so immer am Jahresende rauskommen.
Mhm.
Und ich habe das immer noch nicht geschafft, diesen Screenshot mal zu teilen. Ich bin in Top 0,1% der Welt, der den Dunkirk-Score hört, weil für mich ist Spotify eine App, um Dunkirk-Score während der Arbeit zu hören. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass Hans Zimmer den ein oder anderen Wagen, den er in seiner Garage stehen hat, aufgrund meines Spotify-Konsums finanziert hat. Also auch an dieser Stelle Grüße an Hans Zimmer.
Das macht auf jeden Fall die Arbeit sehr viel epischer, würde ich mal sagen.
Es ist halt einfach der perfekte Score. Du hast 60 Minuten, das ist perfekt zum Schreiben. So ein Schreib, weißt du, eine Schreibeinheit.
Ja, so eine Konzentrationseinheit.
Genau,
ja.
Und du kannst auch nicht aufhören, dich zu konzentrieren bei dem Score, weil es erlaubt die Musik halt nicht.
Das geht
also
nicht.
Da geht kein YouTube-Tab auf, um mal eben, es geht nicht. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Hans Zimmer und diesen großartigen Score. Aber wir wollen ja über Oppenheimer sprechen und wenn ihr das lesen wollt, warum ich auch den Film Dunkirk für sehr, sehr stark halte, könnt ihr euch mal rüberklicken. Das ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Ja, du hast wie immer die ehrenvolle Aufgabe, also jede Gästin hat die ehrenvolle Aufgabe, nochmal an den Inhalt zu erinnern oder ihn zusammenzufassen. Und natürlich spoilern wir an der Stelle. Wir gehen ordentlich ins Detail. Also seid gewarnt und schieß mal los.
Ja, das ist total einfach. Da ist eigentlich nicht so viel passiert. Nee, also der Film erzählt ja von Robert Oppenheimer, wie man Titel schon, sag ich mal, erkennen lässt. Seines Zeichens Physiker und, wie man so schön sagt, der Vater der Atombombe. Und genau, es geht eigentlich um sein Leben, würde ich mal sagen, so im Groben. Es gibt mehrere Handlungsstränge, da kommen wir auch nochmal später drauf zurück. Genau, wir starten bis in seiner Jugend. Wie kommt er eigentlich dazu? Wie wird er so behandelt? Darüber reden wir auch nochmal im Detail. Und eigentlich dann sozusagen, wie er eben in der Physik so Durchbrüche macht und sich dann irgendwann eben zu einem, ja, sag ich mal, Wissenschaftsstar so ein bisschen auch mausert und dann eben sozusagen von der amerikanischen Regierung so ein bisschen, ja, sagen wir mal, eingesackt wird, gesagt wird, ja, wir brauchen jetzt hier was gegen unseren russischen Feind, wir brauchen die bessere Waffe, wir brauchen etwas, um zu zeigen, wir sind allen überlegen und passiert dann auch. Es wird dann sozusagen uns auch gezeigt, wie das Manhattan-Projekt dann in Gang kommt, wie das eigentlich alles abläuft, die ganze Arbeit an der Bombe, wie sie fertiggestellt wird, wie sie ausprobiert wird und so weiter. Und dann in der, das sind aber dann eigentlich alles irgendwie auch Rückblenden, die zustande kommen aus einer Ausschussanhörung, in der Oppenheimer beteiligt ist, dann in den 50er Jahren, worüber diskutiert wird, ob er eigentlich noch irgendwie so eine Sicherheitsfreigabe haben darf, ob er eigentlich noch überhaupt in all diese Geheimnisse, die da noch so existieren, eingeweiht sein darf. Und darüber wird so ein bisschen bestimmt. Seine ganzen Kolleginnen Kollegen aus der Vergangenheit werden nochmal irgendwie rangerufen und alle sollen was über ihn sagen. Viele sagen nicht so nette Sachen, manche sagen nette Sachen. Das wird dann alles nochmal sehr interessant, wie da auch die Verhältnisse der Figuren zueinander sind. Und genau, das ist sozusagen so ein bisschen dieser Part. Und dann gibt es noch eine zweite, also noch eine Ebene, die dann in Schwarz-Weiß abgehoben ist, wo es auch eine Senatsanhörung gibt. Genau, also jede Menge Politik. Und es geht dann so ein bisschen auch um sein späteres Leben, wie er dann eigentlich sozusagen nach all diesen Ereignissen irgendwie weitermacht, wie man da überhaupt weitermachen kann und wie er sich dann eigentlich auch so ein bisschen dafür einsetzt, dass seine Erfindung irgendwie, sagen wir mal, verantwortungsvoll irgendwie gehandhabt wird und ob das klappt oder nicht, wissen wir jetzt aus der Geschichte, aber genau, darum geht es so ein bisschen und um sein späteres Leben und um all die vielen Begegnungen, die er hatte. Also der Film ist sehr, sehr voll mit sehr, sehr vielen Dingen, aber ich würde sagen, so ungefähr kann man es mal einigermaßen kurz abhandeln, was passiert ist.
Sehr gut. Eins plus mit Sternchen. Eine Ergänzung noch, weil zuerst ist ja der Bau der Atombombe als Wettlauf gegen die Nazis auch.
Das stimmt, das ist natürlich richtig.
Erst haben sie ja nicht nur Angst, aber es gibt halt berechtigte Bedenken, dass halt die Nazis eine Atombombe bauen.
Stimmt, mit den Russen ist eigentlich erst später, das
genau,
völlig
recht. Genau, und dann switcht das so ein bisschen, dass halt eben, als die Nazis schon besiegt sind, sie ja immer noch eine Atombombe bauen und das jetzt sozusagen der Grund sich so ein bisschen verschiebt, dass man sagt, naja, jetzt müssen wir nicht mehr die Nazis besiegen, jetzt können wir den Krieg damit beenden. Und zwinker, zwinker, es gibt ja auch eine Zeit nach dem Krieg und da können wir halt auch schon mal ein paar Grundlagen legen.
Natürlich ist eigentlich, ich würde schon auch sagen, am allerwichtigsten ist eigentlich, und das ist ja egal, wer der Gegner ist, einfach nur zu zeigen, wir sind die Allerstärksten und wir haben die allerbeste Waffe von allen und die habt ihr nicht, noch nicht.
Und das macht der Film auch, also damit geht der Film ja eben auch um mit dieser Problematik und das trägt auch Oppenheimer alles mit sich rum, diese Verantwortung für die Theorie, für die Physik, für die Umsetzung der Waffe und andere setzen sie aber für vielleicht auch veränderte Zwecke ein. Und das ist ja auch das, was er denn im Laufe der Zeit sieht. Also je näher er diesem Test auch kommt und der Finalisierung der Bombe, dass er merkt, ach so, danach kommt ja noch etwas und in dem Moment, wo diese Bombe existiert, verändert sich halt eben alles und da sprechen wir am Ende, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drüber, was das alles für Oppenheimer auch bedeutet. So und für den Film natürlich auch.
Mhm.
Genau, ja, an erster Stelle, du hast es schon genannt, Christopher Nolan hat Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, er hat das Drehbuch geschrieben. Kay Bird und Martin Sherwin haben, glaube ich, ein Buch geschrieben, haben irgendwie 20 Jahre an so einem Oppenheimer, an einer Oppenheimer-Biografie irgendwie gearbeitet. Ich glaube, das heißt auch irgendwie American Prometheus. Und ist so die biografische Grundlage für den Film auch und für das Drehbuch. Fällt mir an der Stelle ein, wollte ich eigentlich auch noch mal lesen. Aber ist auch so ein Mammutwerk wie dieser Film. Also
ja, genau. Das passt ja auch, können ja bestimmt mehrere tausend Seiten, da geht doch was.
Ja, das ist echt ein umfassendes Werk, so auch die Biografie, was das angeht, zu Oppenheimer. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen den Cast durch. Da sind sehr, sehr viele Leute und noch nicht mal alle hier auf dem Zettel. und dann gehen wir mal durch und dann picken wir uns gleich noch mal ein paar Leute raus, weil ein sehr, sehr krasses und großes Ensemble ist auf jeden Fall dabei. So die wichtigsten Namen sind auf jeden Fall Cillian Murphy als Oppenheimer, Emily Blunt als Kitty Oppenheimer, die Ehefrau von Robert Oppenheimer und Robert Downey Jr. als Louis Strauss, der, wie du ja auch schon gesagt hast, später in dieser Senatsanhörung als Regierungsminister eingesetzt werden soll, irgendwie da in den 50ern, glaube ich.
Mhm.
Und das sind diese Momente in Schwarz-Weiß und er ist nach diesem Einsatz der Atombombe mit Oppenheimer so in Berührung gekommen und wie wir dann eben im Laufe des Filmes auch feststellen, hat sich da so eine stillschweigende Fehde zwischen den beiden entwickelt, sodass Strauss derjenige ist, der dieses Verhör eingesetzt hat, um Oppenheimer aus diesem ganzen Kreis der Atomexperten halt rauszuziehen und ihm halt diese Sicherheitsstatus zu verweigern. Und das entpuppt sich halt erst im Laufe der Zeit, dass da eigentlich so ein Konflikt herrscht zwischen diesen beiden oder zumindest von Strauss Richtung Oppenheimer. So, das
ja.
Eigentlich auch in die andere Richtung. Aber
es gibt Beef.
Es gibt Beef und der ist halt sehr, sehr komplex. Also wir sind bei Nolan, da gibt's nicht Beef, sondern da ist der Beef auf verschiedenen Zeitebenen miteinander in verschiedenen Geschichten verwoben.
Es ist komplexer Beef.
Yes, very. wir haben Alden Ehrenreich als so ein Senats, Handlanger von Strauss in diesen späteren Geschichten. Scott Grimes als Counsel, ich weiß schon gar nicht mehr, wo und wer er war. Wir haben Jason Clarke, my boy Jason Clarke ist wieder dabei, als Roger Robb, der dieses Verhör gegen Oppenheimer nach. Ich merke schon, das wird sehr komplexer sein.
Ja, das wird super.
Der halt dieses Scheinverhör leitet.
Ja.
So, da sagen auch immer alle so, wer ist derjenige, der, es ist Rob. So, okay, wir wissen, wie es ausgeht. So,
das Roger Rob, auch übrigens ein hervorragender Name.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Wir haben Kenneth Branagh als Niels Bohr, der so in der Vergangenheit, so auf dem Weg zur Atombombe, immer mal wieder in Kontakt mit Oppenheimer kommt und auch da schon so ein bisschen eine warnende Instanz ist. Er hat irgendwie diese Metapher, glaube ich, gesagt, so dieser, wenn man den Stein hochhebt, muss man irgendwie, darf man keine Angst haben vor dem Skorpion, der irgendwie drunter ist. So dieses,
Er ist alt und weise.
Alt und weise, genau. Matthias Schweighöfer ist dabei als Werner Heisenberg.
Unser Mann in Amerika.
Unser Mann in Amerika, ja. Josh Hartnett als Ernest Lawrence, ein, ich glaube, Uni-Forschungsmitarbeiter neben und rund um Oppenheimer beim Bau der Atombombe.
Ja, da war ich auch überrascht, ihn mal wieder zu sehen.
Alex Wolff, um mal so einen rauszugreifen, wo ich gestern erst bei der Wiederholungssichtung gesagt habe, so, der ist auch dabei. Den habe ich so geglaubt zu erkennen in einer Szene.
Ja.
Das ist ja der aus Hereditary. Der
ja, genau. Ich mag den auch ganz gern, tatsächlich. Also.
Ich auch. Und das war so, what?
Ja, also, da ist er mal. Guck mal an.
Florence Pugh ist dabei als Jean Tadlock, die, wie soll man sagen, Liaison, Liebesaffäre von Oppenheimer, auch während seiner Ehe. Matt Damon, hatte ich Matt Damon nicht schon?
Ich glaube nicht. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist Matt Damon, aber
ja,
ist er.
Ja, der taucht hier später auf als Leslie Groves, der General oder was er da ist im US-Militär, der dafür zuständig ist, also der Oppenheimer da rausholt aus dem Forschungsbereich und sagt, wir brauchen die Bombe und du bist derjenige, der uns die Bombe baut, beziehungsweise Oppenheimer pitcht sich da auch selber so ein bisschen. Aber auch da, auch wieder clever gemacht von Nolan, der dann irgendwann im Laufe des Filmes kommt Oppenheimer selbst zur Erkenntnis und sagt, ihr habt mich damals nicht, obwohl meiner Vergangenheit als Kommunisten nah rausgesucht, sondern gerade weil, um mich wahrscheinlich schnell wieder aus dieser ganzen
Konstellation. Ja, falls irgendwas nicht so läuft, dann kann man den so schnell absägen.
Und selbst wenn es gut läuft, aber so kann man eben auch schnell den eigenen Kritiker aus den eigenen Reihen absägen. Wir haben Dane DeHaan als Kenneth Nichols, auch ein eher jüngerer Schauspieler, der so ein Handlanger davon mit Damon, auch so ein Militärbeobachter, immer so in dritter Reihe, auf einmal in zwei Szenen sehr wichtig und taucht später bei diesem ganzen Komplott mit Robert Downey Jr. auf, um Oppenheimer abzusägen. So, der war schon immer sehr kritisch, was Oppenheimer da alles so im Alleingang macht und hält sich nicht ans Protokoll und das war alles nicht so cool. Und später ist er Teil dieser, ich will nicht sagen Verschwörung, aber dieses Plans, Oppenheimer loszuwerden.
Ja, Dane DeHaan mag ich. Der ist irgendwie cool.
Rami Malek ist dabei als David Hill. Auch da so zwei Szenen, aber wichtig. Es hört nicht auf. Casey Affleck taucht kurz auf als Boris Pasch, auch einer derjenigen, der schon zum Bau der Atombombe sehr, also er ist irgendwie so der Schnüffelhund in den eigenen Reihen da im amerikanischen Militär, der eigentlich Oppenheimer da schon auf der Spur ist, dass das vielleicht nicht so, also dass er so Kontakte immer noch zu den Kommunisten hat und zu den Russen und komplex. Und Gary Oldman ist natürlich auch nochmal dabei als Harry Truman, als Präsident. Und ich schwöre es dir, da sind bestimmt noch fünf Leute, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil die Liste schon so lang war.
Aha.
Der Film ist voll.
Ja. Gary Oldman mal wieder als Staatsoberhaupt, ist ja eigentlich auch mal interessant, ne? Mal jemand anderes. Und ich hab auch noch, wie heißt denn der? Dieser eine andere Kerl, Moment, den fand ich irgendwie nämlich wichtig und interessant. Heißt der Ben Safdie?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Genau, und der war ja eigentlich auch ziemlich wichtig und den haben wir jetzt komplett rausgelassen, weil es einfach so viele gibt. Und der ist mir irgendwie aufgefallen. Der ist Film.
War er nicht auch der, ich glaube, irgendwie mit russischen Wurzeln, der an der Wasserstoffbombe schon immer geforscht hat.
Richtig, genau, der wollte immer schon noch ein bisschen doller, der wollte die nächste Zeit immer, klingt ja alles gut, die Atombombe, können wir nicht noch zerstörerischer? Und den fand ich irgendwie in dem Film auch irgendwie hervorstechend. Also sowohl als Charakter, als auch irgendwie als Schauspieler und so als Präsenz, einfach sein Aussehen und so, der ist schon sehr interessant, muss man sagen.
Ich glaube, eigentlich der größte Ensemble-Cast bei Nolan auch überhaupt.
Ja.
Also unfassbar voll, unfassbar gut. Natürlich so sehr viele Männer irgendwie in dieser Konstellation. Vielleicht greifen wir uns auch als erstes den wichtigsten raus. Cillian Murphy, also wenn der keinen Oscar bekommt, dann ist da wirklich was schief, finde ich. Also unfassbar gute Performance. Okay, geht schon los. Ich bin gespannt. Ich dachte, wir machen so die ersten Haken schnell irgendwie weg und dann fangen wir an, uns zu streiten. Okay.
Nein, wir streiten uns überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ich finde auch, dass er das gut gemacht hat und ich mochte seine Performance auch sehr gern. Ich mag ihn generell sehr gern. Also ich finde einfach, dass er schon immer ein guter Schauspieler war und dass es einfach jetzt hier jetzt gerade mal so ein bisschen mehr Fame kriegt. Das freut mich sehr für ihn. Ich finde nur, dass einfach, das liegt aber nicht an ihm, es liegt einfach nur am Filmemachen, fand ich, dass er hier und da hatte er nicht genug Möglichkeiten, würde ich sagen, um wirklich zu Schauspielern wirklich Emotionen zu zeigen, wirklich mal ein bisschen was zu machen, weil der Schnitt das eben alle 2 Sekunden abgeschnitten hat, was er hätte machen können. Also ich glaube, da wäre noch viel mehr möglich gewesen. Aber so generell kann man natürlich sagen, ja, das hat er schon gut gemacht. Und er hat es, also an ihm lag es nicht, ne, wenn er jetzt keinen Oscar kriegt, hat er schon ganz gut gemacht. Ich mochte ihn auch sehr in der Rolle, als so diese ernste, irgendwie auch kühle Person. Das hat schon alles ganz gut funktioniert.
Aber da bin ich voll bei dir. Also das ist ja eh auch die große Diskussion bei dem Film und Nolan, bekannt dafür, sehr komplexe Erzählungen zu erzählen. Das ist auch so ein bisschen mein Argument in einem Dunkirk-Text. So, Nolan ist ein großer Geschichtenerzähler, Mythenerzähler. Ob das jetzt so ein Batman ist oder der große Wendepunkt-Triumph im Zweiten Weltkrieg, diese Dunkirk-Rettung, so, das kann er halt wirklich sehr, sehr gut. Was er auch hier bei Oppenheimer, glaube ich, nicht so gut kann, ist dieses Eindringen in persönlich-menschliche Züge, so. Also auch hier ist für mich bei Oppenheimer der große Mythos, Oppenheimer als der große Mythos, als der Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt, als moralisch gebrochener, wie du sagst, Vater der Atombombe, der sein eigenes Schaffen irgendwie bedauert. Da ist Nolan wirklich wunderbar, aber der Mensch Oppenheimer und die menschlichen Beziehungen und Konstellationen, da habe ich auch eher meine Probleme mit in diesem Film, also das sehe ich auch eher weniger. Aber, und das ist der Punkt, ich glaube, dass besonders so jemand wie Murphy, aber auch wie Emily Blunt, auch Robert Downey Jr., also dieses Trio, die schaffen das halt, dass das vielleicht nicht ganz so präsent ist durch ihre Performance. Also diese ihre Performances gleichen Nolans Unzulänglichkeiten im Drehbuch halt ein bisschen mehr aus als, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich glaube, ich sehe es ein kleines bisschen anders. Also ich finde, die haben das alles schon gut gemacht. Die haben alles gegeben, sagen wir es mal so. Sie haben alles gegeben, was sie konnten. Das war sehr deutlich. Und sie hätten wahrscheinlich noch mehr geben können. Oder es hätte noch mehr Möglichkeit gegeben, wenn ihnen ein bisschen Raum gelassen worden wäre, um auch wirklich mal ein bisschen zu performen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich glaube, das war schon auch alles Absicht und irgendwie auch alles natürlich geplant, dass Oppenheimer so diese kühle Person ist, der man irgendwie auch nicht so richtig nahe kommen kann. Ich wäre es aber gern. Also ich hätte gerne mehr irgendwie, ich hätte gerne eine bessere Bindung zu ihm aufgebaut, ehrlich gesagt. Das hätte mir geholfen, mich auch selber an dem Film besser zu binden. Das hat mir halt auch gefehlt, wirklich mitzugehen sozusagen, weil ich nicht richtig wusste, an wen soll ich mich da jetzt hängen irgendwie. Also deswegen, wie gesagt, die Performances waren wirklich toll, aber das hat mir jetzt nicht so richtig geholfen, so um mich an die Figuren zu ketten, sagen wir es mal so.
Ja, aber also da würde ich halt auch sagen, das hat Nolan auch immer noch nicht gelernt. Also das ist immer noch nicht Nolans, also.
Vielleicht möchte er das auch gar nicht. Ja. Vielleicht wollte er was ganz anderes und das ist ja auch in Ordnung. Aber ist natürlich dann schwierig, also zumindest für mich, mich da zu involvieren für 3 Stunden lang und mich an so eine Person zu hängen, wenn ich ganz halt so ein bisschen so denke, wer ist er? Was will er? Was denkt er eigentlich? Was fühlt er? Und das ist mir halt ganz oft, war das mir so ein bisschen schleierhaft oder ich konnte mich da nicht so richtig reinfühlen und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, trotzdem, Performance ist gut. Und wo wir auch gerade über Performance und Leute reden, ich bin Riesenfan von Matt Damon in dem Film gewesen. Ich fand das irgendwie gut. Mir hat das echt gut gefallen. Ja. So ein bisschen dieses so protzige, irgendwie auch so ein bisschen so, hier bin ich habe jetzt das Sagenmäßige. Das fand ich irgendwie
das
cool. Das hat irgendwie gut gepasst.
Das
ja.
passt.
Ja.
Und auch da, die haben alle also klar, Murphy in dieser Rolle als Oppenheimer, der eben auch immer dieses Gesicht voll in der Kamera, die große IMAX-Kamera, der muss halt viel tragen, viel mitblicken. Und also die ganzen Performances sind eigentlich davon geprägt, dass sie eben auch in so Nuancen arbeiten. Und auch Matt Damon, da hatte ich auch so ein paar Momente, gerade wenn er dann später in diesem Verhör sitzt und befragt wird zu der Arbeit mit Oppenheimer und auch so dieses, würden sie ihm mit dem Wissen von heute und den Standards von heute immer noch diese Freigabe erteilen und wie man merkt, wie er der Regierungsmensch ist und war, aber ja irgendwie vielleicht auch Respekt und Freundschaft ist zu viel, aber diese Bindung auch zu Oppenheimer aufgebaut, wie er irgendwie auch struggelt, in diesen beiden Rollen eigentlich gegen seinen ehemaligen Partner auch irgendwie auszusagen. Und das waren eher so in Nuancen, auch in so Blicken, in so Momenten, in so einem einmal mehr Luft holen, bevor man das sagt, was man sagt. So, das trägt halt den ganzen Film, dass eigentlich alle, auch Emily Blunt, die ist halt wirklich super in dem Film. Ich finde ihre Rolle ein bisschen schwierig, weil auch da Nolan oft wieder ein bisschen stark in Klischeekisten greift in der Inszenierung und in den paar Momenten, die er uns mit ihr irgendwie zeigt. So, das ist auch wieder so, da kommen auch wieder so seine Eigenarten als Filmemacher dazu. Sie kriegt so ein, zwei Sätze irgendwie in den Rückblenden, die eigentlich unfassbar viel erzählen. Sie sagt ja irgendwie, dass sie in ihrer Ehe davor, dass sie irgendwie Biologin ist, aber den Aufstieg zur Hausfrau geschafft hat. Und eigentlich ist damit ja schon klar, ey, da ist eine Menge Tragik schon in dieser Rolle drin, als sie Oppenheimer das erste Mal kennenlernt.
Ja, und auch Frust. Also Frust. Sie ist auf jeden Fall super gefrustet die ganze Zeit eigentlich.
Also die ganze Dramaturgie eigentlich dieser Figur in dieser Zeit als Frau, als Wissenschaftlerin und dann aber, sobald es irgendwie an den gesellschaftlichen Status geht, man muss heiraten und dann aber wieder diese Degradierung, weil das erzählt Nolan nicht wirklich viel. Aber das ist immer der Unterbau in den Momenten, wo sie zur Flasche greift und sich nicht um die Kinder kümmert und so. Aber da habe ich so ein bisschen auch meine Schwierigkeiten mit, dass Nolan ist halt nicht so ganz, man kann es immer so wegdiskutieren und sagen, ja, aber das war halt so, guck in die Wikipedia, die Frau war Alkoholikerin und so, das stimmt auch alles. Es ist aber immer so die Frage, wie man das zeigt, was man davon zeigt, wie viel Raum gibt man welchen Momenten, und auch da ist Nolan halt nicht der, ich sag mal, an der Vielschichtigkeit des menschlichen Daseins interessiert ist und es uns zeigt, wie bei Oppenheimer, wie auch bei Kitty Oppenheimer, wie bei allen anderen so, das ist halt dann irgendwie Nolan, aber sie trägt dann halt diese paar Momente, sie hat dann auch in diesem Verhör diesen Moment, wo sie halt von Jason Clarke gespielt, da diesen Kreuzverhör-Chef so richtig aus, also wie sie ihn halt ausnockt im Verhör so, super. Und sie ist eigentlich auch immer die stillschweigende, in zweiter Reihe sitzende, die so wirklich der Hass, der ihr da aus den Augen springt, und die Kamera ist aber unscharf auf ihr, weil es um Oppenheimer geht. Ist alles super. Aber es ist halt so wieder, hätte noch mehr, es hätte, ihre Perspektive hätte auch noch ein bisschen mehr auftauchen können.
Das wäre schön gewesen. Ja, das finde ich auch. Und ich mag Emily Blunt auch super gerne. Ich finde auch, dass sie das gut gemacht hat. Aber mir war sie dann eben auch, eigentlich wie ein bisschen wie bei Oppenheimer selber auch, zu steif, zu starr, so ein bisschen auch im Gesicht, habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie, ich würde gerne mehr wissen, was da gerade passiert unter der Oberfläche. Man hat gesehen, da passiert irgendwie etwas, also das hat sie auch wirklich gut gemacht, dieses unterschwellige Spiel auch, was ja alle so ein bisschen machen, was du ja schon gesagt hattest auch, und da habe ich immer gesagt, jetzt mal ein bisschen mehr irgendwie, aber es ist da nicht passiert.
Ja.
Oder nicht so in dem Rahmen, den ich mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so.
Da sind wir auch schon, würde ich sagen, auch bei der Inszenierung, das sind auch alles Probleme, wenn man so will, aus der Inszenierung. Also
ja,
auch wieder im Guten wie im Schlechten. Das ist ein Film, wie wir auch gesagt haben, nach 3 Stunden bist du halt wirklich, also der macht was mit dir. Die Inszenierung, der Einstieg allein, ich habe den jetzt gestern Abend das zweite Mal geguckt und ich weiß es noch, im Kino, ich habe die ersten 20 Minuten, hatte ich fast ein Schleudertrauma, weil ich gar nicht wusste, wo sind wir hier, wer? Ich habe die Rückblenden teilweise gar nicht verstanden.
Ja,
ich
wann sind
gar nicht,
wir, ja.
Okay, Oppenheimer verstehe ich. Ich weiß gar nicht, wer der Typ ist. Ich habe mich vorher historisch nicht groß eingelesen. So.
Same, ja, ja.
Und dann fängst du aber an und springst da irgendwie in seine Uni-Tage zurück. Und dann ist da irgendwo in Europa an der einen Uni und vergiftet den Apfel. Und dann sieht er aber die Partikel in der Luft. Und ich denke mir, findet der jetzt schon die Atombombe? Also wo? Ich habe null Ahnung am Anfang gehabt.
Ja.
Und der Film reicht dir auch nicht die Hand und sagt, so, jetzt machen wir mal einen kurzen Faktencheck und jetzt geht's mal langsam rein, sondern der geht sofort los.
Ja, das stimmt.
Und auch, was du gesagt hast, der schneidet, und das ist auch wieder so Nolan-typisch, der schneidet halt eben auch in den Dialogen dieses Meme, dieses Klischee, das ja bei Nolan die Leute gerne so über 5 Szenen hinweg ein Gespräch führen und Schnitt und der nächste Satz und sie sitzen auf dem Pferd in der Prärie von
Mexiko. Ja, das mit den Pferden, ist ja das, ich fand das mit den Pferden, da habe ich wirklich im Kino gelacht, weil ich das wirklich so lustig fand, dass sie irgendwie in einem Moment waren sie irgendwie, ich weiß nicht, zu Hause am Esstisch und haben sich unterhalten, also Oppenheimer und seine Frau, Kitty und dann, und das gleiche Gespräch geht so weiter und auf einmal reiten sie so durch die Wüste und ich habe so gedacht, was ist denn jetzt los? Ich fand das einfach so lustig, ich habe so gedacht, nee, das ist mir einfach gerade zu doll, ich kann das gerade nicht. Das war einfach extrem lustig. Und auch mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, war auch so, das gleiche Gespräch führen sie jetzt immer noch. Und ich so, ja, ich glaube schon. Sie haben gesagt, wart mal kurz mit dem nächsten Wort. Wir fahren mal kurz in die Wüste, gehen auf die Pferde und dann reden wir genau da weiter. Es ist schon sehr, sehr eigen. Also sehr eigentümlich.
Und das ist, also, ich finde, das kann man schon machen. So,
das kann man, ja, das kann man schon machen, sicher.
So, also Film muss halt nicht realistisch sein.
Nein, nein.
So. Ja, ja. Aber es ist halt so Nolan-Klischee.
Es ist auch sehr auffällig. Also ich glaube, das war in dem Fall schon sehr doll irgendwie. Es hat er auch sehr oft gemacht und man hat so ein bisschen gedacht so, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ein, zwei Mal okay, aber irgendwann.
Ja, und gerade am Anfang, wo das auch so den Staccato-Schnitt auch teilweise hat. Ja. So Montagen wie so ein Trailer im Film. So, wo er da, glaube ich, anfängt irgendwie. Also es gibt dann da, sagt Niels Bohr irgendwie, glaube ich, zu ihm da an der Uni so, da stellt sich schon raus, ja, der Oppenheimer, das ist so ein kleines Wunderkind irgendwie und der stellt die richtigen Fragen und so, da beginnt schon so ein Respekt von diesen Größen seiner Zeit und dann sagt irgendwie Bohr auch zu ihm, irgendwie in der Physik geht es nicht darum, Zahlen und Dinge irgendwie, sondern oder es geht nicht darum, irgendwie die Noten der Musik zu lesen, sondern es geht darum, ob man die Musik hören kann. So, can you hear the music, ist so das Stichwort, was man auch diesen einen sehr bekannten Song von Göransson auch, den hatten wir auch gerade gehört, so dieses Anschwellende, so mit dieser Montage von, oh, ich sehe hier die Partikelchen und schmeiß hier Gläser durch die Luft und sehe auf einmal die Physik, ich höre die Physik, ich durchdringe das so, das ist halt unfassbar fordernd am Anfang. So,
ja, auf jeden Fall. Und das hat mich auch wirklich sehr abgestoßen, aber ich habe so ein bisschen so gedacht, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Und die Antwort war ja, bisschen schon. Also da wird schon viel gesprungen und wie ich ja schon sagte, mir war dann auch im Schnitt einfach, das war mir alles zu hektisch, zu schnell, die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, ich hatte einfach das Gefühl, die Figuren haben teilweise gar keinen Raum, um sich zu entwickeln, um, wie gesagt, eine Bindung aufbauen kann. Auch intellektuell ist es mir manchmal schwer gefallen, das jetzt gerade zu durchdringen, was jetzt eigentlich gerade passiert. Auch vor allem in diesen Schwarz-Weiß-Szenen fand ich, also da dieses Verhör sozusagen, dieses andere Verhör, habe ich ganz lange nicht verstanden, worum geht's da eigentlich? Was ist denn da eigentlich jetzt gerade der Deal? Und das ist schon fordernd / vielleicht auch manchmal überfordernd. Und ja, das ist wirklich, würde ich schon auch sagen, eins der, für mich, der größten Mankos. Also der Schnitt, dieser komische, wie auf Speed, die ganze Zeit zu schneiden irgendwie auch gar nicht auch mal ein bisschen Stille zuzulassen oder mal so ein bisschen Ruhe oder irgendeinen Ausgleich zu schaffen, sondern einfach nur immer weiter drauf zu hauen, wie mit so einem ganz großen Gummihammer, so auf diese Maulwurfsköpfe. Ja, irgendwie so kam mir das irgendwie vor, so ein bisschen. Also das war wirklich nicht so richtig meins, also wie der geschnitten war.
Und das finde ich halt auch, es ist komplex und ich finde das hier auch ein bisschen, also das erzeugt diese Schwierigkeit, dass wir ja irgendwie bei diesen Menschen sind, bei diesen persönlichen Geschichten irgendwie auch sind. So. Und das ist auch so latent mein Argument zu sagen, naja, das macht Dunkirk irgendwie noch ein bisschen runder, weil da sind wir halt im Weltkrieg. Also wir sind im Zweiten Weltkrieg, wir sind im Kriegsgeschehen, da geht's nicht darum zu spüren, was der einzelne Soldat, der eh ein relativ blankes Gesicht einfach ist, sondern also da geht's nicht so sehr um den Menschen und seine persönliche Perspektive, da geht's halt um das große Ganze. Und hier bei Oppenheimer versucht er irgendwie beides zusammenzubringen, zu sagen, das große Ganze, die Welt der Physik, die Atombombe, die neue Weltordnung.
Ja, die Politik.
Die Politik.
Ja.
Und gleichzeitig alles immer aus diesen persönlichen Perspektiven, wo ich mir auch sag,
ist viel.
Ist viel und das eine geht immer noch besser als das andere. Ich habe den jetzt gestern das zweite Mal geguckt. Und bin auch, also, das ist dann wieder clever gemacht, weil je öfter man, glaube ich, diesen Film guckt, also wahrscheinlich ist auch das 10. Mal diesen Film gucken in 20 Jahren immer noch besser und man versteht ihn wieder besser, aber es ist schon echt sehr, sehr komplex und so ein, also, als ich, wie gesagt, im Kino geguckt habe, sehr, sehr überfordernd, aber auch sehr selbstbewusst, der Film. Also,
ja, ja.
Ich würde mich nicht wundern, dass nach den ersten 20 Minuten noch viele Leute einfach gehen oder gehen wollen.
Ja, so. Genau, so ein bisschen den Drang haben zu flüchten.
Da kommt nicht die große Action-Szene am Anfang und sagt, na, jetzt
Jetzt geht's los. Ja, ich finde das gerade ganz interessant, was du gesagt hast über Dunkirk und dass da irgendwie, ich würde mal sagen, vielleicht Form und Inhalt mehr Hand in Hand gehen. Und du hast schon völlig recht, bei Oppenheimer wirkt es ein bisschen so draufgepfropft, diese Form irgendwie auf eine Geschichte, die das eigentlich gar nicht unbedingt braucht, dieses Supertempo und dieses super Aufregende und wir wollen jetzt ganz, ganz dramatisch sein. Die Geschichte an sich ist schon dramatisch genug. Jetzt frage ich mich, muss jetzt auch noch die ganze Inszenierung so sein, so dass man das halt wirklich, dass wirklich jeder Trottel im Kino verstanden hat, jetzt hier geht's jetzt um alles. Es geht jetzt wirklich um das Schicksal der ganzen Welt. Da habe ich so gedacht, also das sagt einem ja der Film die ganze Zeit. Also es geht ja die ganze Zeit um absolut alles. Und das ist, finde ich, natürlich schwierig, weil man, wenn man jedes Mal sagt, es geht immer um alles die ganze Zeit, dann geht's eigentlich irgendwie auch um nichts. Also das ist halt so, dann, wenn man, also alles ist bedeutend, ist dann irgendwie nichts mehr bedeutend. Also das ist halt, das finde ich halt auch schwierig und das finde ich bei Nolan eigentlich immer schwierig. Es ist immer so ein bisschen zu episch, es ist, alles ist immer das wichtigste Problem der ganzen Welt und dadurch gibt es überhaupt keinen, für mich keinen Spannungsbogen mehr. Es gibt dann keinen, irgendwie diese Szene oder irgendwas baut sich auf, sondern irgendwie alles ist gleichermaßen super bedeutsam die ganze Zeit. Und das ist irgendwie, das hilft mir nicht, finde ich, als Zuschauerin da irgendwie zu gewichten, was ist denn jetzt eigentlich wirklich gerade eine bedeutsame Stelle und was nicht, weil er das überhaupt nicht differenziert oder das auch nicht möchte, glaube ich. Also er möchte schon sagen, das ist alles halt super, super krass und das ist alles bedeutungsvoll. Aber dadurch nimmt er sich selber natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann in manchen Momenten wirklich denkt, das ist gerade wirklich bedeutungsvoll, weil, ja.
Ne? Ja, und das schafft auch Schwierigkeiten in dieser Struktur, weil ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, was ist denn Nolans Gegenargument? Also würde er sagen, ja, das Unbedeutende lasse ich einfach weg oder das weniger Bedeutende lasse ich einfach weg und dann habe ich aber wieder so das Problem, dass ich mir denke, ja, aber ist das, also müsste man diesen Film nicht vielleicht auch irgendwie ein bisschen entschlacken? Sind da zwei Filme in einen Film gepackt? So einmal das große welthistorische Ereignis und eben diese persönliche Ebene und der Mensch Oppenheimer mit seinem, also was auch mit ihm passiert ist danach und also darum geht's ja auch so ein bisschen. Habe ich mir gestern auch schon gefragt beim Schauen, so ist das, verpackt Nolan da zwei Filme in einen Film und übernimmt sich da vielleicht eben auch oder schadet das dem Gesamtergebnis? Können wir gleich auch nochmal so ein bisschen auseinander dröseln, so was da eigentlich auch alles erzählt wird. Weil ich mich dann auch frage, so müssen wir diese ganzen, am Anfang, diese ganzen sprunghaften und hier ist noch ein Niels Bohr und hier ist noch irgendwie ein Heisenberg und ja, den hat er auch mal getroffen, so müssen wir das eigentlich wissen, um zu verstehen, dass er der geniale Physiker ist, der die Bombe baut, weil in dem Moment, wo der Test passiert und alle die Luft anhalten, weil der Film so still ist, brauche ich das alles eigentlich gar nicht mehr. Also,
nee, gar nicht.
Da ist viel, der Film ist voll und vielleicht auch manchmal, das ist dann auch wieder das Ding, Dunkirk ist halt so unfassbar schlank mit irgendwie 106 Minuten Laufzeit. Die sind halt so gegensätzlich, diese beiden Filme.
Ja, total.
Und versuchen vielleicht aber Ähnliches und ja.
Ja, wie du auch gerade so meintest, ne, ob man diese ganzen Namen braucht. Ich denke auch nämlich, dass irgendwie sehr viel von dem Film irgendwie ist auch so Name-Dropping, ne? So, ja, im Grunde, als würde Nolan uns sagen wollen, ich weiß, dass es auch Heisenberg gab und der war auch wichtig. Ich habe den mal kurz gedroppt, damit ihr wisst, ich habe das gewusst. Der ist irgendwie auch, spielt eine Rolle. Genau, und es gibt halt irgendwie, es wird wenig ausgesiebt. Und aber trotzdem finde ich dann auch als Zuschauerin, ich sitze dann im Kino und dann sagt halt irgendeine Figur, sagt dann halt irgendeinen Namen, so zwei Stunden später und man denkt so, oh Gott, wer war das jetzt nochmal? Oh Gott, keine Ahnung. Und das ist irgendwie einfach irre viel. Und was du meinst mit den zwei von im einen, das sehe ich auch ein bisschen so. Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele, sag ich mal, Biografien in Anführungszeichen auch haben, weil natürlich gibt es da dann irgendwie ein Bild, ein Image einer Person, die irgendwann größer wird als sie selbst. Und das ist bei
Oppenheimer, Mythos.
Der Mythos. Das ist bei Oppenheimer natürlich auch sehr stark so. Und man möchte da, glaube ich, halt als Filmemacher wahrscheinlich irgendwie dann so beides so ein bisschen abbilden. Also einmal die Person, die echte Persönlichkeit, der Mensch, der das ist. Und aber irgendwie auch diesen Mythos abzubilden, diese Figur, diese Ikone, die dann irgendwann da entsteht. Und da hat jetzt Nolan quasi anscheinend versucht, das irgendwie auch zu machen und das irgendwie einzubetten in die Geschichte der ganzen Welt, wenn man so will. Und das ist natürlich irgendwie, glaube ich, einfach inhärent so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, das kann man nicht wirklich, aber man muss sich einfach für irgendwas entscheiden, so ein bisschen wenigstens. Und hat er ja auch gemacht, er hat ja dann den Menschen jetzt auch so ein bisschen, also auch ein bisschen weggelassen, aber ein bisschen halt auch nicht. Er hat immer irgendwie, wie du schon sagst, es gibt dann so eine Dialogzeile, wo dann mal kurz gesagt wird, dem sind wir uns bewusst, das ist auch ein Thema, nächstes.
Ja.
Aber dann erwähnt es einfach gar nicht, wenn es dann eigentlich doch keine Rolle spielt, später für deinen Film. Also irgendwie, dann gewichtet das einfach ein bisschen doller. Also ich fand das irgendwie, genau, er will so alles auf einmal erzählen, aber es klappt irgendwie nicht.
Kann man vielleicht auch wieder sagen, ja, aber der Oppenheimer ist halt auch eine sehr komplexe Person.
Ja, klar.
Und, ne,
also ich meine, wer nicht?
Aber auch in diesem Mythos. Ne?
Ja, das
also
stimmt.
Er ist halt der Erfinder der Atombombe. Er hat die Welt neu geordnet. Ja, das sagen sie ja auch immer wieder. So eine neue Weltordnung im Atomkriegszeitalter, das er herbeigeführt hat. Und ja, das war vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, weil andere auch und so. Aber er ist jetzt eben auch dieses Titelbild auf den Covern der Magazine und der Presse. Und ist dann aber eben im Gegensatz zu anderen, die vielleicht auch mit ihren Erfindungen und ihrem Geist groß geworden sind, ja auch daran, ich will nicht sagen gefallen, aber er ist dadurch auch ins Stolpern gekommen. Er ist derjenige, der zweifelt, er ist derjenige, der bereut hat, aber auch nie offensichtlich und direkt, sondern halt eben verpackt. Und das macht der Film halt eben auch so stark dann in diesem, es ist wieder verpackt, aber in diesem Thema mit der Wasserstoffbombe. Also, dass Oppenheimer die Atombombe erfunden hat und es wird ihm ja nachher vorgeworfen, dass er bei der Wasserstoffbombe eher auf die Bremse gedrückt hat. Und das ist so der große Konflikt eigentlich in dieser Anhörung, wo es auch so hinsteuert, dass er das halt mal zugibt und sagt, das war mir zu gefährlich.
Das ist
mir
zu viel.
Ja, so genau. Und damit diese Reue halt zu verbinden. Er stellt sich ja nicht hin vors Mikrofon und sagt, meine Erfindung ist furchtbar und ich habe die Welt zerstört. So, das ist eine persönliche Erkenntnis, die er mit Albert Einstein äußert im Privaten. Aber das hat die echte Person halt nie auf der großen Bühne getan, sondern versucht, diese Popularität lenkend zu benutzen, was es halt komplexer macht, als jemand, der sich hinstellt und sagt, weiß ich nicht, ich habe irgendwie die Röntgenstrahlen erfunden oder die, weißt du so, das ist halt, dann gibt's einen Orden, dann gibt's eine Auszeichnung, wunderbar, alles klar, vielen Dank für deinen Beitrag zur Weltgeschichte, so, aber sich halt hinzustellen und zu sagen, ich bin der Prometheus und ich habe den Menschen das Feuer gebracht und jetzt verbrennen sie sich, so.
Ja, ja, auf jeden Fall, es hat ja Bedeutung, sicher, klar.
So, und ne? Das finde ich dann wieder im Umkehrschluss, also das ist jetzt, also ich kritisiere den Film auch sehr stark, aber gleichzeitig mit jedem Kritikpunkt schwingt bei mir auch eine gewisse Anerkennung mit, weil der Film komplex sein will und weil der Film auch diesen Weg geht. Also ich finde es halt eben, also vieles davon funktioniert bei mir und ich habe sehr großen Respekt dafür, auch die Sache so vielleicht zu verkomplizieren. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder den Fokus mehr auf eine Sache zu legen oder so. Aber Nolan geht halt diesen komplexen Weg und versucht halt irgendwie beides zusammenzubringen und versucht, glaube ich, auch darüber hinaus noch etwas. Und ich weiß noch nicht genau, was er da tut. Ich muss den Film wahrscheinlich noch 20 Mal gucken. Aber ich finde es halt so bemerkenswert jetzt nach der Wiederholungssichtung, diese ganze Verhörgeschichte, dieser ganze Aufbau, diese ganze Erzählweise, diese ganzen Ebenen, diese komplexen, komplizierten Dinge, die macht Nolan, glaube ich, nicht nur zufällig, sondern er hat was damit vor.
Mhm.
Und ich glaube, wir können mal versuchen, das ein bisschen auseinander zu dröseln, um vielleicht da so ein bisschen hinzukommen, was das sein könnte, was er da vorhat. Weil wir sind ja eigentlich, wie du ja schon bei der Zusammenfassung erzählt hast, auf mehreren Ebenen gleichzeitig unterwegs. Wir haben einmal, also wir haben zwei Verhörsszenarien. Wir haben zwei Situationen, die sich spiegeln mit zwei gespiegelten Figuren, nämlich mit J. Robert Oppenheimer, der nach dem Bau der Atombombe in den 50er Jahren in diesem kleinen Kabuff sitzt, mit sehr weißen, sehr grauen, sehr alten Männern, vor denen er sich und seine Handlung rechtfertigen muss.
Mhm.
Und wir erfahren im Laufe der Handlung, es ist ein Scheinprozess. Das Ende ist klar, es geht darum, also das ganze Setup, das ganze Setting ist gewollt, es ist keine große Bühne, es gibt keine Kameras, es gibt kein Publikum und das ganze Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt. Und das wirft ihm seine Frau auch vor, warum sitzt du da und lässt dich beschmutzen und warum wehrst du dich nicht? Und das ist der Weg, den Oppenheimer geht. Oppenheimer sitzt dort und spielt ein Spiel mit, von dem er weiß, dass es ein Spiel, von dem er weiß, wie es ausgeht. Aber er sitzt dort, um das durchzuziehen.
Mhm.
Das ist das eine Ding. Und in dieser Situation erfahren wir diese Rückblenden, also gehe ich jetzt mal von aus,
ja,
weil es immer wieder diese Impulsfragen gibt und wie war das damals und dann waren sie da unterwegs und wie haben sie das gemacht. Und dann springt der Film mit uns zurück, um den Weg zur Atombombe zu zeigen. Die frühen Jahre, die Studien da an den Universitäten und Can You Hear the Music und wie er anfängt, die Physik irgendwie zu durchdringen und zu leben und in diese theoretische Welt auch einzutauchen. Das ist der eine Aspekt. Das ist Cillian Murphy, das ist Oppenheimer, das ist Farbe. Und dann haben wir die andere Ebene. Die werden übrigens auch betitelt. Die erste Ebene ist Vision. Das wird auch einmal eingeblendet, so mit so einer Zahl. Erstens, also so erstes Kapitel oder erste Ebene, Vision, Oppenheimer, Farbe, diese Situation. Zweite Ebene, Fusion. Und das ist dieser, wie ist er nochmal, Louis Strauss. Das ist Robert Downey Jr., das ist schwarz-weiß, das ist, glaube ich, der Film liefert auch keine Texttafel, keine Zeiteinblendung
nee,
oder so.
Nee.
Das muss irgendwie, also es ist später auf jeden Fall, aber ich glaube auch noch in den 50ern.
Ja, aber ich glaube so drei, vier Jahre später.
Ja, genau, stimmt, das sagen sie, glaube ich, irgendwann mal. Auch eine Verhör- oder eine Anhörungssituation, aber da geht's schon los, alles gespiegelt. Andere Person, schwarz-weiß statt Farbe, Publikum.
Ja, genau, es ist öffentlich und öffentlich. Auch öffentlich, so wirklich medienwirksam auch irgendwie inszeniert, ne?
Und es geht darum, dass der Strauss in die Politik will. Der soll irgendwie Minister werden, der soll Teil eines Regierungskabinetts werden. Und jetzt geht es darum, dass der irgendwie der Senat oder das Parlament oder wer auch immer das ist, so ein Ausschuss, ihn bestätigt. So. Und dafür gibt es dann halt eben dieses Prozedere, was eigentlich, das habe ich auch nochmal nachgelesen, es gibt in der gesamten US-Geschichte, glaube ich, 8 Fälle, wo das verweigert wurde. Also das ist eigentlich eine sichere Angelegenheit. So. Ah. Und so geht Strauss ja auch rein.
Ja, sehr selbstbewusst. Ja.
Sehr selbstbewusst, sehr überzeugend, sehr Robert Downey Jr. an dieser Stelle.
Auf jeden Fall.
Und was wieder beide Ebenen zusammenbringt, ist, weil es in beiden, also das sagt Strauss nämlich selber zu dem Verhör über Oppenheimer, was er ja anzettelt. Er sagt, es gibt ja keine Beweislast, es gibt keine Beweisführung, es ist kein Prozess, es wird ja nichts, man muss sich nicht verteidigen, weil diese Anhörung kann einem nur etwas verwehren. In beiden Fällen. Es ist die Verwehrung dieser Sicherheitsstufe für Oppenheimer und es ist die Verwehrung dieses Ministeramtes für Strauss. Das verbindet diese beiden Ebenen. Und also um das noch zu Ende zu bringen, Strauss, schwarz-weiß, Anhörung vor diesem Ausschuss, springt genauso in die Vergangenheit und springt genauso zurück und schildert durch die Worte Strauss auch Momente mit Oppenheimer, wie er ihn irgendwie getroffen hat und wie er ihn da an sein Institut holt und wie er dann irgendwie auch in diesem anderen Ausschuss der Atomenergie innerhalb dieser US-Regierung, wie die diskutieren über die Atombombe, die Russen halt haben und über die Wasserstoffbombe und wie sich Oppenheimer dort verhält. Da gibt es diese eine Szene, diesen einen Tisch, an dem die Leute sitzen mit dieser großen Blumenpflanze, die da einmal rausgetragen wird. Und das ist halt, das ist nämlich dieser Berührungspunkt. Es gibt diese Szene nämlich sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß.
Mhm.
Das ist der Knotenpunkt, weil wir diese Szene aus beiden Perspektiven geschildert bekommen. Der Rest ist immer nur aus einer Perspektive. Ja, Strauss war nicht dabei, wie die Bombe gebaut wird. Oppenheimer ist nicht dabei, wie Strauss den Komplott gegen ihn führt. So. Und es gibt diesen einen Moment, wo die beide Perspektiven, beide Ebenen nochmal zusammenkommen. So. Ist halt erstmal super wichtig, um das so auseinander zu dröseln, weil das bringt diese Komplexität hinein. Wir haben eigentlich geht es um was ganz anderes. Eigentlich geht es um diese Verhörmomente. Eigentlich geht es um diesen Konflikt dieser beiden Männer und diese riesengroße Rückblende der Atombombe und so. Das ist, ich will nicht sagen nebensächlich, aber das führt alles dahin. Und ich war gestern auch nochmal so überrascht zu sehen, dass es eigentlich um diese Verhörsituation, um diesen Konflikt dieser beiden Männer geht, der nie direkt miteinander ausgetragen wird. Oppenheimer sitzt nicht im Ausschuss von Strauss.
Nee.
Strauss sitzt nicht im Ausschuss von Oppenheimer. Und trotzdem merken die beiden, dass sie in diesen Stellen gegeneinander Krieg führen.
Dass irgendwie so der jeweils andere immer die Fäden dann auch so ein bisschen zieht, ne?
Genau.
Ja, das finde ich auch interessant. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es in beiden Verhören geht es ja eigentlich, sage ich jetzt mal, um moralische Integrität, also irgendwie so um so eine moralische Frage, ist der andere eigentlich, sagen wir mal, lupenrein oder ne, ist da ist der eigentlich ein guter Mensch? Sagen wir mal jetzt im ganz Allgemeinen. Und ja, auch bei diesen, quasi bei dem Robert Downey Jr. Verhör geht es ja eigentlich auch um Oppenheimer, so ein bisschen, bis das irgendwie so dann ja am Schluss komplett in die andere Richtung umschlägt und gesagt wird, ja, ist eigentlich Robert Downey Jr., ist der eigentlich moralisch cool oder nicht? Und ist der eigentlich irgendwie eine gute Person? Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also habe ich auch im Kino so gedacht, das ist jetzt gerade mal, geht's mal nochmal in die andere Richtung, weil wir die ganze Zeit darüber reden eigentlich, und ja, das auch gezeigt bekommen, dass Oppenheimer so damit, ja, irgendwie auch natürlich nachvollziehbarerweise irgendwie damit hadert mit seiner Erfindung und wie er sich verhalten hat und was ja dann auch noch im Film die ganze Zeit eine Rolle spielt, ist eben seine kommunistischen, sagen wir mal, Beziehungen und so. Und das kommt ja auch in dem Verhör auch die ganze Zeit vor und das ist ja auch das, woraus sie ihm dann den Strick letztendlich irgendwie auch drehen wollen und so. Und es geht die ganze Zeit um ihn und ob das alles eigentlich, ja, ne, ob das alles irgendwie, sagen wir mal, moralisch vertretbar ist, obwohl es natürlich auch eine lustige Frage, weil er wurde ja auch beauftragt, aber lassen wir das. Und dann geht es eigentlich in die andere Richtung, dann nochmal zu sagen, okay, ist eigentlich die Politik, die gemacht wurde, die Leute, die da eben hinter den Kulissen die Fäden gezogen haben, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen deren Schuld und sind die eigentlich irgendwie, haben die eigentlich genug Integrität und sind die eigentlich von den richtigen Zielen, sagen wir jetzt mal, gelenkt oder ist das eigentlich auch nicht ganz so gut. Also es wird halt alles irgendwie dann so am Ende nochmal so ein bisschen in Frage gestellt und alles nochmal umgekehrt und wir wenden uns dann nochmal so ein bisschen von Oppenheimer eigentlich auch ab und gucken eigentlich nochmal auf die anderen. Das hätte man vielleicht auch vorher schon ein bisschen stärker machen können, denke ich. Aber es kommt ja dann eigentlich auch, sagen wir mal, so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen twisty um die Ecke, weil das mag Nolan ja auch ganz gern, mal so
sehr klein, gerne.
Ein kleinen Twist.
Ja, ja, und das ist eigentlich auch so dieses Treibende bei dem Strauss, das habe ich dann auch nochmal beim Schauen gemerkt, dass da so, also er geht ja in diese Verhandlung und sagt, ich habe das Ding in der Tasche, weil das ist ja eigentlich.
Ja, was soll passieren?
Genau,
mir kann so, nichts passieren.
Ist, auf eine gewisse Art und Weise ist das genauso ein Scheinprozess, bei dem am Ende das Ergebnis feststeht,
ja.
Wie damals nur andersrum. Und er merkt im Laufe dieser Verhandlung durch das, was in der Vergangenheit passiert ist und durch die Leute, durch die Wissenschaftscommunity, die Oppenheimer dann stellvertretend für ihn in die Bresche springen, das sind nämlich diejenigen, die sagen, der Strauss soll kein Minister werden für diesen Posten, weil, und dann dröseln die so ein bisschen quasi auf, also die späte Rache Oppenheimers über seine Peers, die findet da statt und das merkt der Strauss erst im Laufe dieser Verhandlung und das war eben auch der Alden Ehrenreich, diese Rolle seines Handlangers, auch sehr, sehr wichtig, weil es halt so cool auch beim Zuschauen, weil er kippt mit uns als Zuschauer. Er ist ja eigentlich der Handlanger von Strauss und eigentlich der ihm aber nachher süffisant die Tür öffnet und sagt so, viel Spaß jetzt beim Scheitern vor der Presse, so. Der halt genauso wie wir da sitzt und sagt, du Arschloch, hast das so verdient. Nach den 2,5 Stunden, die wir jetzt hier geguckt haben, was du dem Oppenheimer da angetan hast, so, viel Spaß bei deinem eigenen politischen Untergang, so.
Ja, der im Grunde so ein bisschen so in den Rücken stößt und so, ihn so rausstößt ins Rampenlicht und sagt, hier, los geht's.
Aber eigentlich auch nur, weil er feststellt, was für ein Typ der Strauss ist.
Genau. Ja, so genau, so wie wir. Das ist schon richtig, hast schon recht, das erleben wir so gemeinsam. Das ist eigentlich cool.
Das ist so ein bisschen der große Bogen, auf den ich eben hinaus wollte, so diese Frage, was will Nolan uns da eigentlich auch zeigen? Und da glaube ich halt eben wieder auch als etwas sehr Positives. Also Nolan ist ein verkopfter Mensch und ja. Aber ich glaube schon, dass er, also das ist ja immer auch die Pointe bei Inception, so je älter der Film wird und je mehr ich mich auch irgendwie mit dem Film auseinandersetze und so, ich glaube Nolan das halt, ihm ist das sowas von kackegal. Ob dieser Kreisel am Ende umfällt oder nicht. Das ist halt nicht der Film.
Und nee, darum geht's nicht.
Ich weiß es halt, wie ich damals irgendwie vor 10 Jahren, 15 Jahren aus dem Kino gegangen bin, so als junger Mensch und gesagt habe, holy fucking shit und der Twist und oh mein Gott und was hat denn für Diskussionen geführt und guck mal und bla. Und eigentlich ist das eine Familiengeschichte eines Vaters, dem am Ende kackegal ist, ob das real ist oder nicht.
Ja.
Der will zu seinen Kindern. Und das spüre ich halt mittlerweile. Ja, das verstehe ich halt jetzt ganz anders und das sehe ich auch bei Nolan. So, ich habe das Gefühl, dass er auf seine sehr verkopfte, twisty, theoretische Art und Weise da eben sehr persönlich wird.
Mhm.
So. Und hier genauso. Ich glaube, dass Nolan auch als Mensch in dieser Welt, in der er sich bewegt und in die er schaut und von dem er Teil ist, auch sagt so, ich habe etwas zu erzählen über das Menschsein in dieser Welt und über die Welt, die wir uns gebaut haben. Und ich glaube, das ist ein Problem, um jetzt mal ganz kontrovers zu werden, dass wir in der Lage sind, uns mit diesen Atomraketen jederzeit, ohne es zu wissen und ohne Kontrolle darüber zu haben als Individuum, so, wir leben in einer ziemlich beschissenen Welt. Und dann kam eben auch noch dieser Ukraine-Krieg, der das Ganze nochmal anders brisant gemacht hat, so. Aber ich glaube, dass Nolan da wirklich auf seine Art und Weise eine mahnende, also beides will. Er will diese mahnende Geschichte, das ist dieser große Pathos, den er am Ende da auch aufmacht. Es geht erstmal um die Sache und die Sache ist fucked up, diese Atomraketen.
Mhm.
Und dann geht's eben auch darum, glaube ich, um diesen Menschen Oppenheimer, um diesen strugglenden, mir fehlt irgendwie noch so das richtige Bild, aber er ist nicht nur der, also er ist der Erfinder der Atombombe, der seine eigene Erfindung bereut. Das ist so bestes griechisches, tragödisches,
ja, sehr
Drama.
Tragisch.
So.
Ja.
Und das macht diesen Menschen irgendwie auch so reich.
Mhm.
Und das zeigt er eben hier auch. Und dann, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Ding, wo Nolan vielleicht auch hinterher war, diese Einordnung. Also ich will nicht sagen, dass er vielleicht möchte er etwas gerade stellen oder vielleicht möchte er diese Person, die in die Geschichte eingegangen ist, noch, also er will dieses Rampenlicht, er will den Scheinwerfer nochmal auf einen Aspekt dieser persönlichen Geschichte, glaube ich, lenken, der, glaube ich, in der Popkultur gar nicht so aufgetaucht ist. Nämlich, da war noch dieser Strauss, da war noch dieser Typ, den wir, also der halt weniger in die Geschichte eingegangen ist als ein Oppenheimer, der aber für die Geschichte Oppenheimers ganz zentral war.
Mhm.
Es gibt da wohl auch, ich habe das noch so ein bisschen überflogen, es gibt da halt eben auch so in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Literatur um diese Menschen und auch um Oppenheimer, so, ne, gibt es ja weiter Geschichtsschreibung, die auch sagen, ja, also den Strauss da so als großen Bösewichten darzustellen, kann man machen und das so, aber es ist vielleicht auch eine Interpretation. Also man kann auch die Perspektive von Strauss nochmal einnehmen und sagen, naja, der hatte vielleicht auch gerechtfertigte Bedenken zu Oppenheimer. Aber es ist ein Diskurs so in der Geschichtsschreibung.
Mhm.
Wer ist Strauss und was hat er mit Oppenheimer gemacht? So, das ist ziemlich klar, aber warum vielleicht? Und Nolan, und da weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, was davon historisch belegt ist, aber er knüpft das ja um diesen einen einzigen Moment zwischen Oppenheimer, Einstein und Strauss.
Mhm.
Und dieser eine Moment, wo Einstein schweigend an Strauss vorbeigeht und dieser Strauss als sehr unsicherer, ich sag mal, möchte gern Wissenschaftler dasteht, der aus seiner eigenen Unsicherheit heraus denkt, Oppenheimer hat dafür gesorgt, dass Einstein mich nicht mehr mag.
Ja, ich das.
Und deshalb werde ich ihn mir holen. Also diese ganz persönliche, fiese Ebene,
ja.
Weiß ich halt nicht, ob das jetzt Teil der Geschichtsschreibung ist.
Dafür müssen wir das Buch lesen, gehe ich von aus.
Oder ob das jetzt Nolan der Dramatiker ist, der sagt, das ist der Aufhänger für meinen Film.
Ja, das fand ich auch eine interessante Wahl, ehrlich gesagt. Diesen Moment so, genau, so einfach so als, sagen wir mal, Ausgangspunkt, ja, als Funken dieser ganzen Fehde irgendwie darzustellen. Weil ich offen gestanden so gedacht habe, so, das ist doch jetzt gerade richtig Kindergarten. Jetzt bist du sauer, weil Einstein dich jetzt nicht mehr lieb hat? Was zur Hölle? Also das ist doch jetzt gerade wirklich ein bisschen viel. Also die Reaktion ist irgendwie so überbrodelnd, so richtig irgendwie wie so ein bockiges kleines Kind, was so sagt, so, ah, du hast mich hier bei meinem liebsten Einstein schlecht gemacht, jetzt zahle ich dir aber richtig heim. Und das fand ich irgendwie, sagen wir mal, gleichzeitig eigenartig und irgendwie so, ja, ein bisschen befremdlich, als auch so dachte, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das jemandem, der vielleicht, wie du schon sagst, generell schon ein bisschen unsicher ist, sich aber gleichzeitig auch immer als so ein bisschen den Größten auch inszeniert gleichzeitig, dass das auf jeden Fall sowas sein kann, was jemanden so verunsichern kann, dass man dann wirklich sagt, okay, das kriegst du jetzt 100-fach heimgezahlt, diese eine Sache, die ja dann in Wirklichkeit, wie wir ja dann später rausfinden, überhaupt nicht so richtig so war.
Ja, und auch da, der Strauss, der halt immer so, also das sehe ich halt auch, das ist dann auch wieder Nolan. Da muss man viel rausholen, um Strauss zu verstehen. Aber es gibt dann immer mal wieder diese paar Momente, wo irgendwie, ja, der war halt irgendwie Schuhverkäufer.
Ja, genau.
Man, der sich natürlich zu mehr machen will, als er ursprünglich war. Vielleicht auch ein bisschen anders als Oppenheimer.
Und es wird ja auch immer wieder auch darauf eingegangen, dass er nicht richtig dazugehört, genau. Dass er, wie gesagt, weil er eben nicht aus, so, sagen wir mal, aus einer Bildungsschicht stammt, das wird ihm auch immer wieder vorgehalten und es wird auch immer wieder auch so ein bisschen auf ihn herabgesehen und das zermürbt natürlich auch, also natürlich, und das lässt ihn ja auch nicht, das lässt ihn ja auch scheinbar auch offensichtlich nicht los, also die ganze Zeit.
Und er ist halt hungrig nach mehr.
Ja.
Er ist die ganze Zeit hungrig nach mehr. Er will bei den Wissenschaftlern dazugehören, deswegen ist er in diesem Atomkomitee auch dabei und hat da irgendwie dieses Institut, wo er Oppenheimer irgendwie dazuholt und sowas. Aber er ist es halt selbst nicht. Er umgibt sich halt mit den entsprechenden Leuten.
Mit den Mächtigen und mit den irgendwie Einflussreichen, ne? Und möchte dann aber auch natürlich auch Politik machen. Also das will
er
ja dann auch
die nächste
noch.
Ebene. Er will Teil dieser politischen Elite werden und das wird ihm halt verweigert. Und er sagt es irgendwie auch in diesem Verhör dann halt im Hinterzimmer. Da enttarnt er sich dann eben auch selber im Laufe des Filmes, dass er eben auch sagt so, der Schlüssel ist halt, also Power stays in the shadow. Und das ist der Moment, wo er aus dem Schatten heraustritt. Deswegen muss dieser Moment funktionieren. Er hat halt, also er war ja im Hintergrund so powerful, dass er Oppenheimer abgesägt hat, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Mhm. Und das ist die eigentliche Power. Nicht der Oppenheimer im Rampenlicht bei der Pressekonferenz, der sagt, Vorsicht, Vorsicht, sondern immer die Reihe dahinter, die im Schatten agiert und dafür sorgt, dass Dinge passieren. Und in dem Moment, wo er aus dem Schatten heraustritt, ist das eben auch sein Fall.
Ja, in dem Moment, wo er dann eigentlich auch die Anerkennung dafür haben will, die öffentliche.
Genau.
Sagen wir mal, eigentlich ist es dann so ein bisschen das gleiche, die gleiche Erzählung, ne? Er möchte dann eigentlich geliebt werden, er möchte Anerkennung und er möchte irgendwie berühmt sein und dass alle Leute auf ihn aufblicken. Und genau das passiert dann wieder nicht, was er sich halt die ganze Zeit ja schon eigentlich wünscht, dass irgendwie, dass er aufgenommen wird in so einem bestimmten Kreis und dass alle sagen, auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du richtig gut gemacht.
So wie Bobmeimer.
Ja, genau.
Sobald er ins Zimmer kommt, ist der Applaus, der Respekt
hinzufliegt. Ja, genau. Und das genau das möchte er auch. Und das bleibt ihm dann halt doch schlussendlich wieder einmal verwehrt. Ne? Das ist irgendwie auch ein bisschen tragisch. Wenn auch, wie gesagt, ich auch immer noch sagen würde, auch ein bisschen Kindergarten.
Ja, natürlich. Aber und da frage ich mich halt so, ist wie viel Fiktion ist jetzt so da drin?
Ja,
das ist,
gute
das
Frage.
Das ist natürlich eine Entscheidung vielleicht dann zu sagen, das ist der Aufhänger und so spitze ich das zu, was historisch belegt ist, nämlich dieser, ich sag mal, Krieg im Verborgenen zwischen den beiden. Das ist ja auch der Grund, warum Oppenheimer dieses ganze Spiel da spielt, in seinem eigenen Verhör, bei dem er abgesägt wird. So, das ist so seine große Hoffnung. Das sagt er dann, glaube ich, das ist ja der Punkt, das sagt er dann, glaube ich, Einstein in dieser einen Rückblende, die das Ende des Filmes ist, so, der Moment wird kommen, wo sie dir die großen Auszeichnungen und die großen Preise irgendwie geben, aber das machen sie nicht deinetwegen, sondern ihretwegen, weil sie damit sich selbst als die nächste Generation, also in dem Moment wirst du sozusagen in die historische 2-3 gesetzt, genauso wie ich damals.
Genau.
So,
du hast jetzt deinen Preis,
du wirst
kannst
abgelöst.
Jetzt zu Hause hinstellen, viel Spaß.
Genau, du wirst abgelöst, du wirst jetzt obsolet damit gemacht, weil wir, die dir den Preis geben, sagen, vielen Dank für deine Vorarbeit, jetzt sind wir dran.
Danke fürs Lebenswerk, das passt aber jetzt.
Genau, so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das, oder so deute ich das dann halt, dass Oppenheimer dieses Verhör erträgt, weil er so ein bisschen auf die längere Ebene spielt, dass er sich denkt, okay, meine Zeit kommt nochmal danach, so. Späte Rache ist süß.
Finde ich einen interessanten Punkt. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Ich habe, als ich den Film geschaut habe, habe ich immer gedacht, genau auch, weil ja auch mehrere Leute zu ihm sagen, wieso machst du das hier eigentlich? Das ist irgendwie so demütigend und das ist auch die ganzen Menschen, mit denen er immer vertraut hat und die dann irgendwie um die Ecke kommen und ihn dann eigentlich echt schlecht machen und dann ganz halt auch so sagen, ja, ich habe es ja schon immer gewusst, dass das hier alles nicht mit rechten Dingen zugeht, aber du hast ja dann in den Rückblenden gesehen, dass alle voll dabei waren und total begeistert und so. Also ja, irgendwie auch ganz offensichtlich da ihre eigene Wahrheit so ein bisschen finden und das alles auch ein bisschen verdrehen und so. Und ich habe so ein bisschen gedacht, während dieses Verhörs, vielleicht ist es auch eine Art von Selbstgeißelung von, ich habe jetzt wirklich erkannt, welche schrecklichen Dinge meiner Erfindung ausgelöst hat und ich werde jetzt dafür auch bestraft und ich habe es auch verdient und ich nehme das jetzt auch wirklich einfach hin und ich setze mich jetzt hin, lass mich einfach auch richtig runtermachen in diesem komischen, auch dieses Setting, das hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich jetzt auch mal zugeben, ziemlich großartig, dieses mini kleine Zimmer da, dieses komische, was ich auch lustig finde, ist ja eigentlich, dass es ja halt diese Farbebene gibt, ne, also die Ebene, die Rückblenden, dann sozusagen dieses erste Verhör, wo alle ihn fertig machen. Da ist irgendwie alles so grau, blau, schon sehr reduziert und dann das letzte Fall ist dann nur noch schwarz-weiß. Also es ist eigentlich immer mehr entsättigt irgendwie. Mhm. Nur jetzt mal kurz nochmal zum Stil. Aber sich da hinzusetzen und zu sagen, nee, ich nehme jetzt eure ganzen Peitschenhiebe hier hin, weil ich kann es nachvollziehen und ich sehe es eigentlich auch so, dass ich das verdient habe und ich reflektiere jetzt auch nochmal, was meine eigenen Fehler sind und höre mir jetzt auch nochmal von all meinen Leuten irgendwie an, dass ich irgendwie hier, was ich falsch gemacht habe, welche Fehler ich gemacht habe und ist es okay und danach kann ich dann vielleicht irgendwie einen neuen Abschnitt beginnen, weil ich habe jetzt sozusagen Buße getan mit diesem Verhör und kann jetzt irgendwie anders nochmal irgendwie vielleicht nochmal was anderes machen und vielleicht auch wirklich irgendwie was besser machen und so. Also weil er war ja dann in diesem Komitee und so und hat dann versucht, da irgendwie das mit der Atomkraft hinzukriegen. Er wurde ja dann da, wie gesagt, da so ein bisschen rausgekantet und dann vielleicht danach zu denken, ich muss jetzt einfach nochmal einen anderen Weg für mich finden, wie ich jetzt vielleicht doch noch für mich jetzt auch einfach nochmal eine Erlösung finden kann, nachdem ich jetzt sozusagen einmal hier gegeißelt wurde, wenn man so will.
Voll. Also absolut, das sehe ich auch, dass er sich da auch, dass er Buße tut an dieser Stelle, dass er auch wahrscheinlich denkt, dass
ist okay.
Ja, also so, ne, das habe ich verdient, so vielleicht eben auch aus dieser Rolle auch entlassen zu werden, aus dieser prominenten Rolle.
Ja, genau.
So, vielleicht auch zu sagen, ey, dann kann ich jetzt hier irgendwie auch ein bisschen zur Ruhe kommen, so. Und ich habe diese Peitschenhiebe, so gutes Bild, das habe ich verdient. So,
ja, genau.
Mit dem, was ich angerichtet habe.
Genau.
Was ich nämlich noch gelesen hatte für diese ganze Theorie, dass Oppenheimer da vielleicht so seine späte Rache vorbereitet oder so seinen Plan nach hinten raus auch noch Richtung Strauss irgendwie richtet, das wohl. Also in Wirklichkeit nach dieser Anhörung mit Strauss und nach dieser Verweigerung und als das dann alles so ein bisschen publik wurde, Strauss wohl auch über das Protokoll dieser Sitzung so ein bisschen gefallen ist, weil dieses Verhör mit Oppenheimer wurde ja protokolliert und im Protokoll, als dann die Leute mal nachgeguckt haben und das irgendwie öffentlich wurde, klar war, dass über das Protokoll schon klar war, dass das ein Scheinverhör ist. Mhm. Anhand der Fragen, die gestellt wurden, auch was wir gesehen haben, wie dieses Verhör geführt wurde. Und dadurch, dass ja ganz viele Sachen da im Protokoll gelandet sind, was ja während des Verhörs immer so dieses, möchten Sie jetzt wirklich, Herr Oppenheimer, dass das hier Teil des Protokolls wird und so, wo ich mir so dachte, okay, war das vielleicht schon wirklich, also wusste er, dass er damit etwas produziert, was ihm vielleicht später nochmal sozusagen auch wieder befreien kann aus diesem Fall oder aus dieser Situation. Aber ich mag die Theorie auch sehr, also die ist auch absolut sehr, sehr richtig, dass er sich da die verdienten Peitschenhiebe abholt für das, was er da getan hat. So, das sehe ich halt auch. Und das macht auch den Film dann wieder komplex, aber eben auch so interessant, diese Figur auch so interessant.
Vielleicht ist das auch ein bisschen, vielleicht würde ich sagen, ist diese Interpretation auch ein bisschen mein Verlangen gewesen, ihm halt noch ein bisschen mehr Menschlichkeit und Wärme zuzusprechen, ne? Weil das, wie gesagt, mir das hat das ja so ein kleines bisschen gefehlt und in dem Moment habe ich auch einfach so gedacht, weil er ja da eben auch dann wieder auch so ein bisschen steif sitzt und der dann auch so ein bisschen mit so einer stoischen Miene auch eben all diese wirklich schlimmen Vorwürfe und auch dieses über ihn eigentlich auch sehr schlecht reden irgendwie auch so erträgt. Da habe ich so gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt einfach das, was er möchte, einfach so eine Erlösung zu finden, dadurch, dass er sich da jetzt eben einfach einmal komplett bestrafen lässt. So.
Und da können wir auch die nächste Ebene nochmal in der Diskussion aufmachen, nämlich nochmal wieder über Nolan zu sprechen. Vielleicht ist das eine gute Klammer auch. Das ist auch wieder Nolan, das ist auch wieder so der Kritikpunkt, finde ich, an dem Film, an seiner Art. Kann auch irgendwie gut sein, aber es ist ja so fordernd, weil Nolan auch viele Dinge einfach nicht erklärt, nicht erklären will. Und ich finde dann vielleicht auch ein bisschen an der Verpflichtung, dann scheitert diese Dinge aber trotzdem uns irgendwie näher zu bringen. Beispiel, wenn du dich einliest und weißt, dass Oppenheimer eine gespaltene Beziehung zu seiner eigenen Erfindung hatte, dann verstehst du die Momente. Aber erklärt Nolan das wirklich so sauber mit diesen Momenten? Weiß ich
nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht unbedingt zustimmen. Das stimmt, da hast du recht.
Und das geht, gerade diese menschlichen Ebenen gehen mir ganz viel so in diesem Film, dass wenn ich weiß, was die echten, also wenn ich diese Primär-Sekundärliteratur irgendwie habe, wenn ich irgendwie um die Person von Strauss aus dem Wikipedia-Artikel zum Beispiel weiß, dann verstehe ich die Szenen halt nochmal wieder besser.
Mhm.
Aber aus sich selbst heraus, weil er keine Jahreszahlen einblendet, weil er ja auch zu den Leuten oftmals keinen Kontakt, wie du sagst, dann droppt er da irgendwie einen Namen von einem Politiker oder von einem Wissenschaftler und von, also das sind manchmal so Kleinigkeiten wie allein die US-Präsidenten, die immer wieder fallen, die Namen, so McCarthy, Truman, Eisenhower, und das ist so, okay, jetzt muss ich mich echt anstrengen, wer war jetzt noch vor wem?
Ja,
und
wer war
was,
wann?
Ja, wer war wann und was soll mir der Name jetzt für einen Kontext sagen? So, in
ja.
welcher Zeit bin ich jetzt gerade? Ja, das ist Shorthand für eine Jahreszahl, aber ich weiß sie jetzt gerade nicht so direkt. Und das macht
eine Jahreszahl und ja auch eine politische Stimmung vielleicht, die wir jetzt vielleicht auch noch vermittelt kriegen sollen, aber das schafft man halt überhaupt nicht. Und ich finde auch, ich habe gar nichts gegen Filme, die mir jetzt nicht alles auf ein Tablett servieren. Das mag ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, weil es soll auch nicht zu einfach sein. Aber ja, wenn man dann sozusagen, um den Film bestmöglich genießen zu können, vorher drei Bücher gelesen haben muss, das ist es irgendwie auch nicht. Also das bringt es mir dann irgendwie auch nicht. Und ich finde, dafür sollte ja dann irgendwie auch das Schauspiel da sein, um mir dann zum Beispiel sagen zu können, was führt jetzt gerade Strauss oder was führt jetzt gerade Oppenheimer in diesem Moment? Und wir können jetzt sozusagen verschiedene Interpretationen auch aufmachen, das kann man natürlich auch oft, aber das können wir jetzt auch so gut, weil es eben ein bisschen unklar ist. Also weil wir es nicht wirklich auch nicht wirklich im Spiel sehen. Wie gesagt, er ist ja dann oft, also in diesem Verhör ja auch sehr steif. Es gibt dann natürlich hier und da mal so Zuckungen und man denkt, okay, jetzt ist gerade, das findet er jetzt gerade doch nicht so gut. Oder er hat dann auch so, ich meine, ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Cillian Murphys Ding generell, auch gerne mal so ein bisschen so wässrige Äuglein, so hier und da. Und man denkt so, ist das jetzt gerade, weil er jetzt so ein bisschen bewegt ist? Oder man muss da wirklich so auf jede kleine irgendwie Muskelzuckung irgendwie achten, um dann irgendwie rausfinden zu können, was da jetzt irgendwie passiert und was da jetzt vielleicht auch innerlich passiert. Aber das ist mir dann, glaube ich, einfach ein kleines bisschen zu wenig. Also mir wäre dann doch lieber, wenn man dann ein bisschen mehr an die Hand gibt und ich will jetzt nicht sagen, mehr erklärt, weil das muss man gar nicht, aber vielleicht
Kontext.
Einfach es ein bisschen deutlicher macht. Also genau, Kontext und in vielerlei Hinsicht es einfach ein bisschen deutlicher macht, was jetzt gerade eigentlich so ein bisschen da mit den Figuren auch passiert. Und genau, was er uns das vielleicht auch sagen will, wenn da jetzt irgendwelche Äußerungen kommen und dann kommt halt irgendein Präsidentenname und er muss damit jetzt vielleicht auch gerade sagen, was ist für ein Jahr oder wie ist gerade die politische Stimmung so aufgeladen.
Ja, ja.
Das ist einfach was jetzt nicht jeder perfekt irgendwie das Geschichtsbuch irgendwie im Kopf hat und genau weiß, ah ja, das war jetzt die Zeit, wo jetzt, weiß ich, was passiert ist, ja, wo jetzt ganz die Jagd auf Kommunisten ganz doll war oder nicht mehr so doll oder was auch immer. Das, ja.
Oder halt eben so wie diese Senatsanhörung da mit
ja.
Strauss, wo ich mir so dachte, ist das, also hat man das jetzt zum Beispiel in den USA, ist das so ein bekanntes Ereignis?
Ja,
dass alle
das
schon,
immer, genau.
Ja, yeah, aber dass alle wissen, wir sind eindeutig in dem Jahr, so dass man das nicht mehr erklären muss. Wie
ja.
irgendwie vielleicht zu sagen, okay, weißt du, Stichwort Mondlandung, wo vielleicht die meisten wissen, okay, das war jetzt nicht in den 80ern, das war jetzt nicht in den 40ern, das war so vielleicht 69, 80, das haben die meisten
vielleicht.
Das kriegt
man hin. Genau,
so, das kriegt man hin. Und das bezweifle ich halt, dass viele dieser Sachen, das war dann zum Beispiel, das meine ich so ein bisschen mit Kontext, so ich brauchte das auch während der zweiten Sichtung des Filmes nochmal wieder sehr deutlich, dass der Film gesagt hat, ach ja, übrigens, die Nazis, also Hitler hat sich die Kugel in den Kopf gejagt, ah, sie sind immer noch dabei, die Bombe zu bauen, ich hatte es wieder komplett vergessen, wann die Atombombe eigentlich im Zweiten Weltkrieg so, okay, ach ja, stimmt, das hat sich ja nochmal verändert,
Ja,
so, ach ja.
Ich, ich glaube, deswegen war ich auch vorhin bei der Inhaltsangabe so verwirrt, weil mich das mit dem Kommunismus, dieser Handlungsstrang, der war mir irgendwie noch so präsent, dass ich erst halt dachte, okay, es geht hier um die Russen. Ich habe das mit den Deutschen schon komplett schon ein bisschen hinten, war schon so runtergefallen, weil ich so dachte, weil das ja auch ganz oft irgendwie, auch ganz oft um die Wissenschaftler aus Russland ging und die ja auch geforscht haben und so. Und ich die ganze Zeit so dachte, okay, ja, es mit den Nazis, ja, sure. Aber irgendwie, das war ja auch so ein bisschen perplex irgendwie die ganze Zeit und so durcheinander. Und ich glaube, das hat mich am Anfang auch in der Inhaltsangabe so kurz ein bisschen verwirrt. Was für ein Rennen da jetzt nochmal ganz genau, weil ja irgendwie alle Rennen so ein bisschen eine Rolle gespielt haben und alle Feindschaften, ne? Und das war so ein bisschen, war so ein bisschen konfus, würde ich auch sagen.
Ja. Naja, aber das meine ich halt. Das ist dann irgendwie auch, das ist halt Nolan, so. Der erzeugt damit eine Komplexität innerhalb seiner Filme, seiner Erzählung, seines Aufbaus. Und das ist gewollt.
Okay, aber dann möchte ich jetzt gerne von dir als Nolan-Superfan wissen, wieso? Also warum? Warum muss man alles so überkomplex machen? Und ist es dann wirklich nur dafür da, dass dann, mittelalte White Dudes sich im Internet irgendwie stundenlange Threads schreiben können, wie sie das jetzt interpretieren? Also ist das die Idee? Weil diese Fanbase hat er ja auf jeden Fall. Diese komische Blase aus Menschen, die sich da irgendwie quasi Bücher schreiben über Bücher, in denen sie erklären, worum es eigentlich genau geht. Und sie haben jetzt den Schlüssel gefunden, sozusagen. Sie haben jetzt die einzig wahre Bedeutung dieses Films entschlüsselt und alle, die was anderes sagen, ist Quatsch. Ich finde, das ist nämlich zum Beispiel auch eine ziemlich toxische Fanbase hier und da, die da unterwegs ist. Aber das provoziert man natürlich auch ein kleines bisschen damit, indem man so krass verrätselt ist und indem man halt irgendwie so viele Sachen da rein versteckt und zum Beispiel ja auch, das hat ja bei Interstellar auch gemacht, auch so quasi, sagen wir so wissenschaftlich nah wie möglich und so korrekt wie möglich. Und dann hat man ja sozusagen, dann sagt man ja so ein bisschen auch, guck mal hier, mein Film, ich habe jetzt hier übrigens die Wahrheit entdeckt. Ich habe jetzt die einzig wahre Lesart sozusagen, die dafür existiert für dieses Ereignis oder für dieses Konstrukt. Und da geht jetzt auch nichts mehr drüber. So. Und los.
Ich wusste nicht, dass das jetzt auch noch so eine Anhörung wird, bei der ich Nolan indirekt verteidigen muss. Aber,
nein, das musst du gar nicht. Du kannst auch sagen, es war.
Nee, ich fühle mich jetzt nur gerade irgendwie auch in diesem Film gespiegelt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in Schwarz-Weiß oder in Farbe machen sollen.
Wir hätten einen kleineren Raum suchen müssen, wo wir dich hätten einsperren können. Ja, so ein Hut wäre gut gewesen.
Und dann noch so eine Kippe irgendwie in der Ecke. Naja. Also es ist eine sehr, sehr spannende und komplexe Sache. Ich glaube, Nolan, das muss man ja auch dazu sagen, mit auch mit diesem Film. So, Nolan macht die Filme, wie er sie machen will. Das finde ich schon mal, also dafür hat er schon mal allein meinen Respekt. Und das finde ich irgendwie auch interessant. Er ist einer der wenigen in Hollywood, der selbst die Marke ist und nicht Marken bedienen muss. Und ne, also er hat einen Status. Er hat einen Status, den haben nur sehr, sehr wenige. Und er macht Filme wie kaum ein anderer. So, da finde ich, ich glaube, darauf kann man sich schon mal einigen, ob das jetzt nun gut ist oder nicht gut ist, ob einem das gefällt. So, aber da gibt es schon mal für mich eine ganze Menge Respekt erstmal auf der Ebene.
Ja, bei mir hat es gerade schon gezuckt, aber ich schweige erstmal noch ein bisschen weiter. Und jetzt.
So, es geht nicht um die Qualität. Es geht erstmal ein bisschen so zu fragen, wer oder was.
Wer ist er, ja.
Wer ist er eigentlich? Mhm. Du hast vollkommen recht mit dieser Film-Dude-Blase. Die da irgendwie auch, das meine ich halt, die so in seine Filme rennen und sagen so, nix aus dem Computer an, jetzt lass mal sehen, wie er den Batman da irgendwie, den Joker und so. Fair. Gerade die Batman-Filme sind nochmal was ganz Eigenes, glaube ich, bei ihm. Ich glaube ja, also mein Plädoyer bei Nolan ist mittlerweile auch sehr stark, dass Nolan ein sehr persönlicher Filmemacher ist. Der sich selbst sehr stark in diese Filme, der aus seiner persönlichen Perspektive etwas sehr Menschliches kommunizieren will, das aber auf die denkbar komplizierteste, verkopfteste, und ich glaube, weil er das ist. Also ich
das denke ich auch.
Weil das irgendwie Marke ist oder irgendwie, sondern ich glaube, dass er das ist.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich glaube, also für mich ist Oppenheimer in den Momenten, wo es halt am besten funktioniert, ein nachdenklicher Nolan, der über den Zustand dieser Welt sinniert, anhand dieser Atombomben. Ja, das ist die große Mahnung, die er irgendwie filmisch vermitteln möchte. Nolan ist halt, also Nolan hat auch Familie, Nolan hat Kinder, so dieses Easter Egg ist halt, dass die Person, die in dieser Szene nach dem Trinity-Test, wo Oppenheimer doch vor so einem Plenum spricht und die ja auch alle so diese rohe animalische Energie, so let's get them und wir sind die Größten, so diesen ja. Hurra-Amerikanismus irgendwie, vor dem Oppenheimer ja auch sehr struggelt und scheitert, so,
ja,
wo er das erste Mal spürt, was er da eigentlich hervorgebracht hat.
Ja.
Nicht nur in der Bombe, sondern auch in den Menschen, die diese Bomben.
Die jetzt eben diese Macht auch haben.
Genau.
Ja.
Und da gibt's die Szene, wo man eine junge Frau sieht, der so die Haut wegblättert nach diesem. Also er stellt sich ja vor, wie die Atomrakete gerade in, also wie die Atombombe dort in diesem Raum quasi zündet und das grelle Licht kommt und dann sieht man halt diese ein. Das ist Nolans Tochter. Und ich glaube, dass das halt eben auch eine sehr bewusste Sache ist, die also ist kein Zufall.
Mhm.
Und ich glaube, dass Nolan genau dieses Bild, genau dieses eine Bild, das ist das persönlichste Bild in diesem ganzen Film von Nolan, weil ich glaube, das ist seine Angst, die er uns mitgeben möchte.
Mhm.
Also das Kunst, Erzählung, Geschichten erzählen ist ja sich selbst erzählen, ist ja sich selbst in die Welt bringen und der Welt auch zeigen, wer man ist und der Welt, also seinen Beitrag zur Welt irgendwie leisten. Und das glaube ich in dem Moment. Da sind die Spezialeffekte egal. Da ist, ja, also der ganze Trinity-Test, die ganze Inszenierung ist natürlich bombastisch und großartig und handgemacht und bla, 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 bla. In dem Moment, das ist der authentischste, persönlichste Moment von Nolan in diesem ganzen Film.
Mhm.
Die Angst, dass seine eigene Tochter, seine eigene Familie daran zugrunde geht.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube deswegen auch so stark, dass diese ganzen Debatten um Inception und Feld der Kreisel und welche Ebene, die ich auch geführt habe, die wir hier auch im Archiv rumliegen haben, die ich auch gerne führe, das macht mir auch Spaß.
Klar macht es Spaß.
Aber darum geht's, also das sehe ich halt mittlerweile auch, das ist halt nicht das, was er uns erzählen wollte. Die eigentliche Geschichte ist die Tragik dieses Vaters, der nicht zu seiner Familie kann. Der aber nichts sehnlicher wünscht, als zurück zu seinen eigenen Kindern zu kommen. Und am Ende, also der diese Sehnsucht so stark und natürlich auch die Reue um seine Frau und was er ihr angetan hat und dass die nicht mehr da und so. Das ist die Geschichte des Filmes. Das, und es muss, darum geht's eigentlich, dass diesem Menschen, diesem Cop oder wie er heißt, das DiCaprio, es am Ende egal ist, ob es jetzt nun echt oder ein Traum ist.
Mhm.
Die Sehnsucht ist so stark, dass er sich selbst mit der Möglichkeit dieses endlosen Traumes einfach zufrieden gibt. Das ist eine viel größere Tragik und Menschlichkeit und bla bla bla. Das ist auch Nolan, der, glaube ich, sagt, der Gedanke, meine Familie zu verlieren, ist das Schlimmste, was passieren kann. Und auch das erzählt er ja eigentlich bei Oppenheimer auf andere Art und Weise. Und das sehe ich halt mittlerweile, Nolan. Interstellar ist keine Geschichte darum, wie man echte Wurmlöcher und Zeitebenen und bla bla bla. Das ist die Tragik eines Vaters, der seine eigene Tochter überlebt.
Mhm.
Der am Sterbebett der eigenen Tochter sitzt, weil er durch diese Wurmlöcher jünger ist als sie und ihr beim Sterben oder sich von ihr verabschieden muss. Das ist mittlerweile Nolan. Und das jeder Nolan-Film hat einen unfassbar menschlichen Kern, der 100% Nolans Persönlichkeit irgendwie ist. Aber das sehen die wenigsten und gerade die Filmdudes nicht, weil sie nicht den Referenzrahmen haben dafür, um es mal vielleicht so zuzuspitzen, sondern weil sie halt nur die Special Effects sehen und das Marketing sehen und es explodiert und groß und Action und toll. Rant Ende.
Rant Ende, okay. Kann man dann vielleicht sagen, jetzt pass auf, jetzt wird's richtig deep. Ich meine, dem Film, also bei Oppenheimer geht's ja eigentlich, ist dann quasi Nolan wie Oppenheimer? Ist dann sozusagen, er hat etwas, was er erfunden hat und ist dann irgendwann nicht mehr Herr über seine eigene Erfindung, über seine Filme? Weil es gibt ja, wie gesagt, diese Fanbase und diese Bubbles und ich glaube vor allem, wenn man auch als Frau, sag mal, vielleicht sich mal auf Reddit rumtreibt und mal auch nur einen kritischen Punkt über Oppenheimer äußert, dann wird man richtig fertig gemacht. Also kann passieren. Und dass er, wie du sagst, vielleicht eigentlich etwas ganz anderes sagen möchte, als dann eigentlich irgendwie auch bei vielen, glaube ich, ankommt und dann quasi seine eigene Erfindung ihm so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen zu Verhängnis wird, weil eben es diese Fankultur gibt, diese Fanboys, wenn man so will, auch gibt. Und dann frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, und das war meine ursprüngliche Frage ja auch eigentlich, warum dann aber auch diese Komplexität und dieses Komplizierte dann auch immer machen. Also weil das bietet natürlich auch eine Menge Angriffsfläche. Ne? Also wenn man dann eben, und das meine ich halt auch bei Oppenheimer, da würde ich auch zum Beispiel auch, glaube ich, ganz gerne mal drauf zurückkommen später vielleicht, so ein bisschen, ob er ihn eigentlich auch glorifiziert in dem Film und ob das eigentlich eine verdiente Sache ist, die, also diese Figur da irgendwie auch bekommt oder ich würde mal sagen, ja, einfach auch so ein bisschen dieses Emporheben, ist das eigentlich was verdient, also ist das eigentlich was Gutes sozusagen? Und genau, ist das irgendwie was Nolan macht? Ja, so ein bisschen so seine eigene kleine Bombe versehentlich zu zünden, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, obwohl er eigentlich vielleicht eine Geschichte über Menschen erzählen möchte und über menschliches Scheitern und vielleicht auch über Reue bei Oppenheimer vielleicht, wenn das, sagen wir mal, das wäre jetzt vielleicht das Kernthema, wenn man so will, und die Angst, was, welche Macht Menschen haben und welche Kriege und welche schrecklichen Zerstörungen möglich sind durch Menschenhand. Aber eigentlich reden alle nur darüber, keine Ahnung, wie cool diese Darstellung von seinen inneren Gedankengängen ist und was weiß ich, also eben über all diese anderen Themen. Punkt.
Ich pick mal was raus.
Ja, pick mal.
Dieses Glorifizieren von Oppenheimer und so, da bin ich bei dir, das kann ich selbst auch noch nicht auflösen. Das war so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, wo ich so nur oberflächlich gesehen habe, dass sich so auch die Geschichtsschreibung auch um die Rolle von Strauss nicht so ganz einig ist, weil Nolan hat schon einen sehr klaren Standpunkt und sagt,
ja,
he's the bad guy, so, er hat Oppenheimer das angetan und das zeige ich, und da gibt's auch keine Ebenen so, das war diese persönliche Fehde und hätte er Einstein nicht, und auch Robert Downey Jr. im Verlauf dieses Verhörs hinten in verschlossenen Türen, er wird auch richtig fies bei der ganzen Sache, so dieses, der hat's ja verdient, der Oppenheimer, so ich, ne, so. Also er zeigt ihm da schon in diesem sehr negativen Licht, und es ist nicht ganz klar, ob der Strauss wirklich so pure evil, weißt du, so.
Wahrscheinlich nicht, wäre er schon pure evil.
Genau.
Ne? Aber das ist ja auch genau das Ding. Bei jedem anderen Filmemacher würde man sagen, ja, das ist eine Sicht auf die Geschichte. Aber weil man ja von Christopher Nolan weiß, dass er immer so super viel recherchiert, sehr, sehr klug ist und wirklich versucht, alle möglichen Blickwinkel auch eigentlich zu zeigen, setzt er damit irgendwie auch so ein bisschen ja auch eine Marke und sagt, das ist, was passiert ist. Oder viele sagen vielleicht auch, wenn Nolan das sagt, dann ist das auch so gewesen und diese Sicht ist jetzt halt eigentlich die wirklich richtige. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, wenn man halt immer dafür bekannt ist, dass man halt irgendwie so krass recherchiert und doll ins Detail geht und eben auch als so intelligent auch gilt und so, dass man dann durch dann einen Film macht, alle sagen, ja, also das ist es jetzt, also das ist so passiert, genau so war das, und nicht sagt, es ist vielleicht eine Interpretation einer Geschichte oder es ist eine Sicht auf diese Dinge, und es gibt vielleicht noch viele, viele andere Sichten, die man auch einnehmen kann, und das gilt natürlich auch, wie gesagt, auch für Oppenheimer selbst, ne? Also ob man das eigentlich alles so da so mitschwingen möchte mit dem Ganzen.
Also ich glaube Nolan, ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt so sehr bewusst ist, wer und wie seine Fanbase irgendwie auch funktioniert. Also der ist ja dafür bekannt, dass er da irgendwie keine E-Mails schreibt, weil er keine E-Mail-Adresse hat und irgendwie keine Telefone benutzt und irgendwie sehr oldschoolig am Set unterwegs ist und so. Ich glaube, den interessiert das auch nicht, wer ihn da irgendwie auf Reddit irgendwie verteilt. Der ist kein Zack Snyder, der muss keine Release the Nolan Cut Fanbase pflegen, um seine Filme machen zu dürfen.
Der nein,
steht erstmal über allem so drüber. Ich glaube ja, dass Nolan auch erstmal so grundsätzlich ganz zufrieden ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Nolan auch, also Nolan ist viel, viel softer, glaube ich, als er sich nach außen gibt und auch sich darstellt, also auch das Verkopfte, auch, es gibt so ein paar Interviews, auch gerade dann so mit Robert Downey Jr. zusammen, so, ich glaube, also Nolan pflegt ja auch ein Image. Nolan pflegt ein Image als der Denker, der Ernsthafte, der Filmphilosoph, der so irgendwie in die Richtung geht. Er kann aber auch einen sehr einfachen, platten, schelmischen Humor haben, was viele nicht wissen, also einer seiner Lieblingsfilme ist irgendwie dieser MacGruber, MacGyver-Parodie. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, das ist einer, der so, den feiert er irgendwie total, als die da irgendwie, glaube ich, eine neue Serie oder so von gemacht haben, hat er den Produzierenden irgendwie einen Brief geschickt, so nach dem Motto, ne, so die Welt wartet auf das, was ihr da produziert und passt auf und ich wünsche euch alles Gute, so, wo die auch damals gesagt haben, what the fuck, so, Nolan schreibt uns hier irgendwie Glückwünsche, also hätte niemand gedacht.
Wirklich witzig.
Im Interview sagt er, dass er einer seiner Lieblingsfilmreihen Fast and Furious ist und war kurz davor mit Stephen Colbert in einer Late-Night-Talkshow da ins Diskutieren irgendwie einzusteigen, welchen Film er wie zuerst gucken soll und Zeit eben, also Nolan ist nicht nur irgendwie im Elfenbeinturm mit Monokel und Pfeife im Mundwinkel und schwenkt den Wein, sondern der hat auch noch andere Ebenen, die er, glaube ich, eben nicht so krass nach außen hin kultiviert. So. Mhm. Ich glaube, der ist sehr froh, dass die meisten Leute über seine Special Effects reden und über über das Offensichtliche, weil ich glaube, also damit baut man ja auch eine gewisse, ein gewisses Schutzschild um sich herum.
Ja.
Ich glaube, er verpackt, wie gesagt, sehr persönliche Statements, sehr persönliche Gefühle, auch sehr rohe Gefühle in diesen Filmen und ist vielleicht auch ganz froh, dass er nicht groß darüber diskutieren muss und über sich selbst reden muss, sondern dass er gefragt wird und dass er erzählen kann und 70 Millimeter und wir haben und zum ersten Mal und die IMAX-Kameras in Schwarz-Weiß und wir haben echte Wurmlöcher gebaut oder gefilmt oder was auch immer. So, ich glaube, der ist ganz froh, dass alle so auf der Ebene unterwegs sind und ihn nicht so dazu fragen und sagen, Mensch, wollen wir mal über Ängste eines Familienvaters sprechen, lieber Christopher Nolan. Ich glaube, in dem Moment wird das Interview auch abbrechen und sagen, wow.
Können wir nicht mal über Vin Diesel reden?
Genau, so ungefähr. So.
Ja, aber ich finde das ganz interessant, was du gerade erzählt hast, dass er halt sich mit seiner Fanbase sich auseinandersetzt und auch mit seiner, sagen wir mal, vielleicht auch Wirkung auf die Gesellschaft nicht oder die Wirkung, die seine Filme auch manchmal vielleicht auch haben mögen, ist natürlich auch ein bisschen blissful ignorance, ne, einfach zu sagen.
Beides.
Also, ne, einfach auch zu sagen, er hat ja, wie du schon sagst, er hat ja im Grunde endlose Ressourcen, er kann machen, was er möchte, seine Filme sind ja immer große Geldbringer, die Studios werden ihm da nicht reinreden, er macht, was er möchte und das ist natürlich eine krasse Position, in der er sich doch befindet. Aber dann vielleicht auch dieses Privileg gar nicht wirklich zu reflektieren, zu sagen, ich nehme das jetzt und jetzt mache ich da was damit und was alle darüber denken und damit dann weitermachen, ist nicht mehr mein Problem.
Ne? Ich glaube nicht, ganz so einfach. Ich glaube auch nicht, dass er da so krass unterwegs ist. So, natürlich wird er sich auch immer wieder zurückziehen können und eigentlich ja irgendwo auch zurecht zu sagen, es ist ein Film und ich habe den Film gemacht, ich habe eigentlich auch alles gesagt mit dem Film, was ich sagen will. Also wir müssen jetzt auch nicht irgendwie anfangen, die Dinger noch zu zählen, also so.
Nee, das verlange ich auch gar nicht. Aber ich glaube, vielleicht, ich hab mich einfach nur gerade gefragt, ob er da vielleicht auch ein Bewusstsein überhaupt hat, dass das, was er da so macht, auch was auslöst und was das auslöst und ob das eigentlich so gut ist oder nicht. Und ich einfach zurückzulehnen und zu sagen, ja, das ist nicht mehr mein Problem, ich habe meinen Film gemacht, da könnt ihr alles rausziehen, wenn ihr wollt, was natürlich auch wiederum triggert, dass alle irgendwas da rausziehen. Und ich mache jetzt hier mein nächstes Projekt und tschüssi. So.
Der Punkt ist so, man kann es halt auch wieder so, also wenn wir jetzt über die Fankultur oder über die Wirkung des Filmes und so sprechen, ich finde, wir können die Problematik oder die Kritik auch eben besser wieder anhand der Filme selbst auf ihn richten. Und das hatten wir auch schon besprochen.
Ja, das stimmt.
Die Art und Weise, wie er eben seine Menschen präsentiert in den Filmen und die halt einfach überwiegend männlich sind und die Klischees in seinen Filmen, also das ist dann wieder der Punkt, wo ich auch sagen würde, sollte ich Nolan mal irgendwie auf dem Stuhl sitzen haben und wir unterhalten uns irgendwie von Vater zu Vater und das interessiert mich wirklich am meisten, was dieser Mensch denkt. Scheißegal über seine ganze Quantenphysik und Kreisel, so,
ja.
Let's talk.
Ja,
auf der anderen Seite würde ich dann aber auch wieder sagen, so, warum, also, was für ein scheiß Problem hast du eigentlich mit Frauen?
Oh Gott,
so.
Ja, bitte, lass uns darüber reden.
Also warum sind, also siehst du das auch, hast du das mal erkannt, die ganzen Klischees, dass bei dir die Frauen entweder die toten Mütter sind oder die durch den Protagonisten irgendwie gestorbenen Mütter sind, die irgendwie weg sind und immer dieses, die Frau ist dazu da, um den Mann zu irgendwelchen Reuetaten und also das ist schon alles sehr eindimensional und sehr
schrecklich.
Sehr Klischee beladen, ja. So, und es, also das ist so das Ding, es hat sich halt über die Filme hinweg ein Muster gezeigt.
Ja.
Was auch mein Argument ist, warum Dunkirk so gut ist, weil es passieren halt einfach keine Frauen in diesem Film, also da kann auch nicht viel.
Da kann nicht viel schief gehen.
Kann nicht viel schief gehen, so ungefähr, so dieses, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, so diese, es wäre mal interessant zu sehen, welche auch vielleicht großartige historische, Frauenpersönlichkeit sich Nolan rauspickt. Also kann er das überhaupt? Könnte er einen Film wie Oppenheimer, könnte er eine Geschichte wie Inception, Interstellar für Frauenrollen überhaupt schreiben? Oder merken wir dann, dass alles auseinanderfällt, weil da irgendwie was fehlt? Also, und das sind diese Punkte. Daher hat er, glaube ich, auch diese Fanbase, weil er Filme aus dieser männlichen Position immer wieder macht. Also er verlässt diese Position auch so selten in seinen Filmen. Und das ist irgendwie, gleichzeitig finde ich, macht er auch an vielen Stellen, also auch die Dinge, die er nicht tut, kann ich ihm hoch anrechnen in seinen Filmen. Also ja, er bedient einen Haufen Klischees, aber viele Klischees vermeidet er irgendwie auch. Also auch filmische Klischees. Wir haben jetzt die erste Sexszene in einem Nolan-Film, glaube ich, irgendwie ever. Und merken, das ist nicht unbedingt die beste.
Darauf hat die Welt nicht gewartet.
Gut formuliert, so. Und dann fällt er auf, aber das haben wir bisher auch nie gesehen. Also wir sind es auch nicht gewohnt. Also er zeigt Frauen dann auch wiederum nicht als Objekte für Männer, die irgendwie erobert werden müssen und irgendwie im Bett zu landen. Also das, was bei anderen Filmen, also vielleicht auch da der Vergleich. Ich kann mich nicht erinnern, dass Nolan einen Frauenhintern so abgefilmt hat, wie ein Zack Snyder das gerne tut.
Ja, ich meine, das ist so richtig. Ja, das stimmt. Das
also
immer
die Dinge,
zugute,
die Nolan nicht tut, kann man vielleicht auch anrechnen, weil auch da sich ein Muster zeigt, bei dem man sagen kann, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass das nicht passiert in seinen Filmen.
Das stimmt, aber also ich meine, da muss man natürlich ja vielleicht auch sagen, wir haben ja schon festgestellt, dass er irgendwie sehr verkopft und mit Emotionen Probleme hat. Und ich würde auch sagen, dass Sexualität nicht seine Stärke ist. Also haben wir ja in den Szenen gesehen und ich glaube, das ist auch einfach ein Thema, was ihm ja auch, glaube ich, nie wichtig ist, oder? Hm. Hast du in irgendeinem Film mal irgendeine Rolle gespielt, dass irgendwer irgendwie horny war? Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Ja, jetzt hier so ein bisschen bei Oppenheimer. So
ja, bei Oppenheimer ist das erste Mal.
Gegenüber.
Und das war auch irgendwie, muss man wirklich sagen, extrem seltsam. Das war irgendwie eine seltsame Szene, da habe ich so gedacht, was ist da los?
Also wir haben ja zwei Szenen. Wir haben ja einmal wirklich die Sexszene, wo sie dann irgendwie mittendrin ins Regal greift und sagt, jetzt musst du mir bitte mal Sanskrit zitieren, weil so, okay.
Alright.
Also ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ist das wirklich so? I don't know.
Ja,
aber
sehr
weird.
Anregend.
Und das ist dann eigentlich auch wieder krass so, weil die beiden sitzen dann in dem späteren Verlauf, also da er ist dann schon verheiratet und eigentlich mitten in diesem Atomtestgeschichte und reist dann aber wieder zu dieser Jean hieß ja, glaube ich, und dann haben sie auch Sex und wir sehen nur, wie sie danach beide nackt im Sessel sich gegenüber sitzen. So, und das ist eigentlich auch wieder eine krasse Szene. Also ja. Da fand ich wieder so, also das fand ich eigentlich auch irgendwie interessant und sehr gut, weil das dann wieder, also da schafft Nolan den Spagat, weil er behandelt beide gleich.
Das stimmt.
Er behandelt beide Körper gleich, er zeigt beide Körper gleich.
Das ist natürlich wahr.
Wir sind es halt nicht gewohnt.
Das stimmt, das ist wahr. Also immerhin, das muss man natürlich schon zugute halten, das ist wahr. Also da hast du jetzt, glaube ich, auf jeden Fall, würde ich sagen, Punkt. Also, dass er Frauen nicht übersexualisiert, auf jeden Fall. Und da jetzt auch keinen Unterschied macht in der Darstellung, das ist richtig. Unterschiede sind halt dann natürlich umso größer in der inhaltlichen Ebene.
Genau,
und
erzählerisch ist das irgendwie schief.
Wie Frauen sich verhalten und was sie für Rollen einnehmen können auch. Also, er gesteht ihnen ja auch eigentlich nie zu, dass sie irgendwie mehr sein können als irgendwie Hausfrau, Mutter und, sagen wir, vielleicht noch moralische Unterstützung für Männer, also das ist ja eigentlich, was sie immer so sind oder so, die beschützenswerte Person, der Ausschlaggeber, warum der Mann jetzt losziehen und die Erde retten muss. Und das ist, finde ich, halt, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber trotzdem wiegt es für mich jetzt sozusagen nicht all die Probleme leider auf. Und ich finde, die werden in Oppenheimer irgendwie auch weil es eben da vielleicht das erste Mal auch irgendwie Sexualität gibt und man so denkt, hups, es gibt ja Frauen, glaube ich, vielleicht sogar noch umso deutlicher, weil man dann halt erstmal so drüber nachdenkt, okay, Oppenheimer ist ja ein Mann, der irgendwie, er ist wissenschaftlich, er ist auch analytisch, rational und dann hat er aber diese Liebesgeschichten da irgendwie auch und die sind ja auch kompliziert und die sind ja auch da ist er irgendwie, würde ich auch sagen, moralisch 100% nicht ganz lupenrein und auch das ist alles sehr, hätte man auch emotionaler darstellen können, würde ich sagen, da wäre vielleicht auch noch ein bisschen was gegangen, aber da stellt man dann halt irgendwie auch besonders doll fest, was die Frauen in Nolans Universum so können und wofür sie so da sind und was sie eben auch nicht können. Und genau, und irgendwie halt, da ist ja nicht viel los. Also die Frauen spielen da keine Rolle in irgendeiner, ich sag mal, handlungstreibenden Ebene oder die irgendwie, die sind jetzt nicht wissenschaftlich in irgendwas beteiligt, die sind keine Ideengeber, sie sind nicht, ich habe das Gefühl, auch in der, nicht mal im Gespräch mit Oppenheimer, wo man normalerweise sagen könnte, okay, es ist immer noch echt plump, wenn jetzt die Frau halt irgendwie so eine Idee vielleicht mit anschiebt und dann macht er die Umsetzung, das würde ich auch schon schrecklich finden, aber nicht mal das findet ja irgendwie statt. Also eigentlich ist es immer nur so ein bisschen so ein Hin- und Herspielen und so richtig passiert da irgendwie nichts und wir haben halt dann auch so ein bisschen diese irgendwie ja auch so ein bisschen Rabenmuttergeschichte da mit seiner Ehefrau, die ich irgendwie auch kompliziert finde, obwohl ich immerhin fand, dass auch da das gleichermaßen auch für ihn gegolten hat. Also ich habe nämlich auch gedacht, okay, du bist aber auch kein Vater und das sagt er ja auch ganz offen, also Oppenheimer, dass er irgendwie das auch nicht wirklich interessiert ist und auch da nicht wirklich da ist und ja, Kinder kriegt man halt, man macht man halt so und das ist dann auch alles, was man so macht. Aber trotzdem würde ich auch immer noch sagen, dass die Schuldzuweisung, was diese Kindervernachlässigung so angeht, immer noch viel, viel mehr bei Kitty ist und irgendwie, dass ihr da so ein bisschen auch der schwarze Peter zugeschoben wird irgendwie in dem Film, was ich natürlich schade und deprimierend finde.
Weißt du, ich man kann es ja auch andersrum formulieren. Das wäre dann vielleicht auch wieder sehr wohlwollend Nolan gegenüber, aber filmisch hat er jetzt schon echt eine Menge gemacht. So von Biografien, Kriegssetting, Franchise Batman irgendwie und Science Fiction und sowas alles. Ich glaube, die nächste große filmische Innovation, die Nolan leisten könnte, wäre einfach mal einen Film nur mit Frauen zu besetzen, mit Frauen zu erzählen.
Stell mal vor, ein Drama. Mit whatever. So Emotions.
Und wenn es ein Animationsfilm ist, das ist nur alles, aber
das wäre super.
Verstehst du, einfach mal erzählerisch so die nächste Hausaufgabe, das nächste Ding, so er erzählt seine Filme irgendwie vorwärts und rückwärts gleichzeitig und all diese Geschichten, so ich habe das Gefühl, er hat da schon alles, Dunkirk hat er irgendwie einen Tag, eine Woche und eine Stunde gleichzeitig erzählt, so okay, Filmform kannst du.
Ja, fein.
Alles so, keine Ahnung, wie da noch die große Innovation sein soll. Aber erzählerisch gibt's noch eine ganze Menge.
Da geht noch ganz schön was, ja.
Und da bin ich mal gespannt. Ich bin eh gespannt, was noch so kommt. Aber
ja, ich auch.
Eine Sache, die ich noch kurz rausgreifen wollte, wir sind eh auf dem Weg schon Richtung Ende, aber ich würde ganz gerne doch noch mal über, eben auch Richtung Nolan, über diese Kritik am Film auch sprechen, dass er nicht einmal die Perspektive aus Japan zeigt, dass er nicht einmal die Ereignisse, die Folgen, den Schrecken der Bombe direkt in Hiroshima und Nagasaki irgendwie zeigt. Das war ja durchaus auch Kritik an dem Film. Wie war das für dich?
Ja, ich habe das in dem Film auch, ich habe es in dem Film erstmal hingenommen, als ich den Film geschaut habe. Ich fand die Szene tatsächlich eigentlich ziemlich stark in diesem Theater da, in dieser, was ihr schon beschrieben hattest, die Szene, wo alle da sich da so doch sehr, sehr freuen und auf einmal kippt dann auch so diese Soundebene so um und die begeisterten Schreie werden eigentlich so zu verzweifelten Schreien und zu Todesschreien und dann eben genau diese Figur, die sich da so ein bisschen in Staub auflöst und so verbrennt und so. Das war ja, würde ich mal sagen, wo wir dem am nächsten gekommen sind, so auch auf einer visuellen Ebene. Und das fand ich eigentlich sehr gut. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, da kommt irgendwie was bei mir an und ich verstehe diesen Schrecken irgendwie und er versteht diesen Schrecken. Man ist ja so ein bisschen in einem Boot mit Oppenheimer dann irgendwie zusammen. Das hat mir schon gefallen, aber ich habe mich einfach auch ein bisschen gefragt, was würde denn, also kann jetzt jemand das mitfühlen und mit nachvollziehen, der die Bilder vielleicht nicht kennt, also der vielleicht noch nie die paar berühmten Fotos und so weiter gesehen hat, die es da eben so zu sehen gibt, kann der das Ausmaß wirklich begreifen, weil das, ich würde sagen, das Ausmaß, da wurden halt dann auch, glaube ich, im Film auch mal ganz kurz so Zahlen genannt, so und so viele tausend Tote und so viele tausend werden es noch werden und Verletzte und so weiter. Das wurde mal kurz so als so eine Zahl abgehandelt, aber ich finde, daran kann man überhaupt nicht die Schlagkraft sozusagen wirklich und das wirkt diese wirklich Tragik irgendwie auch dran irgendwie ablesen. Und ich habe dann erst im Nachhinein überlegt, ob ich das eigentlich gebraucht hätte. Ich denke, ich hätte es nicht gebraucht. Also ich denke, das war ja auch, würde ich auch sagen, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, das auch wegzulassen. Und die Frage hatte ich so ein kleines bisschen, warum? Und hätte es den Film besser gemacht, wenn man was gesehen hätte? Kann sein, ich bin nicht ganz sicher. Also ich fand es so sehr eindrücklich, weil ich eben die Bilder kenne und die natürlich dann irgendwie auch sofort ins Gehirn so schwappen und man so denkt, ah ja, das war schon schlimm, aber ja, ist ein bisschen schwierig. Und ich musste dann tatsächlich so in meinem Denken danach, habe ich dann so ein bisschen überlegt, es gibt ja zum Beispiel, also zumindest in der Filmwissenschaft oder in der Theorie, ja auch immer die Aussage, dass man den Holocaust nicht verfilmen sollte, dass man da keine Visualisierungen dafür finden, weil das sofort eine Verharmlosung wäre. Und da habe ich gedacht, vielleicht war das so eine ähnliche Stoßrichtung, zu sagen, ich kann es nicht so darstellen, ich kann es halt im Grunde nicht so darstellen, wie es wirklich war. Es wird immer irgendwie eine Verharmlosung sein. Ich kann dieses Ausmaß, es ist vielleicht filmisch gar nicht abbildbar und ich kann das einfach gar nicht machen. Das würde ich ihm auch intellektuell sozusagen auch zutrauen und unterstellen, dass es vielleicht der Grund für diese Entscheidung war. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob das die richtige war. Was meinst du?
Ich bin eigentlich genauso bei dir. Also die Überlegung oder der Gedanke, dass das eher aus Respekt vor den realen Ereignissen passiert ist, sehe ich auch. Ich habe mich gefragt, oder für mich ist das komplex, weil einerseits ist es schwierig, diese Bilder ständig zu reproduzieren und vielleicht auch irgendwie ständig zu zeigen, also dass irgendwie so eine Art Übersättigung oder so stattfindet. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob wir nicht auch verpflichtet sind, das weiterzugeben von Generation zu Generation. Also die Gefahr besteht natürlich, wenn man die Bilder nicht zeigt, dass sie in Vergessenheit geraten.
Ja.
Und gerade bei so einem Film, der, gut, das konnte Nolan nicht wissen, dass er quasi die ganze Welt damit erreicht. Aber ich habe mich schon auch gefragt, also oder ich sehe das Problem einfach zwischen diesem Vergessen, Verdrängen und irgendwie, ja, wie du sagst, reproduzieren, das ist irgendwie alles sehr, sehr komplex und ich habe da einfach keine richtige Meinung zu. Ich dachte dann bei der Sichtung gestern, also ich habe nochmal drauf geguckt, so zuerst ist es nämlich so, dass Oppenheimer selbst diese Bilder ja gar nicht sieht, also gar nicht bekommt. Es ist ja nicht am nächsten Tag der Fernseher angegangen und man hat alles schon gesehen, so wie wir das vielleicht irgendwie heute kennen. Mhm. Also er musste sich im Film diese Bilder, diese Informationen erst einmal suchen, so über ein Radiobericht, der Präsident spricht und dann ist das alles erst in Informationshäppchen irgendwie zu ihm gekommen. Aber es gibt so eine Szene, die hätte anders aussehen können. Und das ist die Szene, wie er dann in so einem Briefing da sitzt und so eine Dia-Präsentation bekommt. Und wir sehen die ganze Zeit halt nur sein Gesicht. Mhm. Die Kamera zeigt nicht einmal das, was er sieht. Sie zeigt die ganze Zeit seine Reaktion. Und da hätte stilistisch, man hätte diese Bilder irgendwie einblenden können oder zeigen können, was auf dem Dia-Projekt ist. Vielleicht auch die Originalbilder irgendwie reinschneiden,
ja.
Also nichts nachschnellen. Das wäre der Moment gewesen. Genau in dem Moment, glaube ich, zielt die Kritik irgendwie ab. Ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Ich begnüge mich erstmal damit, die Dinge zu beschreiben, bevor ich sie beurteile. Und ich sehe sehr deutlich, dass es diesen Moment gab und dass Nolan sich dagegen entschieden hat. Das ist nicht vergessen, das ist eine ganz bewusste Entscheidung.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall feststellen. Und dann ist die Frage, wieso vielleicht und was macht es auch mit uns und so, das kann ich alles noch nicht beurteilen. Weil ich das zumindest, es lenkt den Fokus auf Oppenheimer und das unterstreicht oder rundet etwas ab in diesem Film, nämlich, dass wir die ganze Zeit bei Oppenheimer bleiben.
Mhm, das stimmt.
Und das ist seine, oder na gut, wir haben ja auch Strauss, aber so dieses, ne, so seine Perspektive. Und ja, es macht aber auf jeden Fall, also es ist eine bewusste Entscheidung und ich kann es irgendwie noch nicht beurteilen. So.
Ja, das finde ich auch. Und das ist halt, ich denke, dass die Kritik auch hundertprozentig angemessen ist, zu sagen, da fehlt mir was. Und mir fehlt auch die Perspektive der Opfer, die ja auch überhaupt nicht eingenommen wird, niemals gezeigt wird. Es gibt niemanden, der irgendwie mal da auch vielleicht, der muss ja gar nicht auch jetzt in seinem Leid gezeigt werden, vielleicht einfach nur jemand, der mal spricht oder der mal irgendwie auftaucht, später vielleicht sogar auch auftaucht und sagt, hey, das und das ist mir passiert. Das passiert einfach gar nicht. Und natürlich ist dann eben die ganze Sicht auf diese Dinge dann eben auch sehr amerikazentrisch und da wird nicht auf die andere Seite geschaut und was das eigentlich bedeutet hat, auch für die Menschen, die da eben bombardiert wurden und so. Also auch das wird ja überhaupt komplett ausgeklammert.
Kann man natürlich auch wieder gleich sagen, vielleicht ist das Oppenheimer. Vielleicht ist das auch, also der Oppenheimer, den Nolan erzählt, dass er sagt,
Ich kann das vielleicht
nicht. Der konnte das gar nicht an sich ranlassen. Der hat selber versucht, das so weit von sich weg, um eben überhaupt noch am nächsten Morgen aus dem Bett steigen zu können. So. Und
denke ich, also auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall eine mögliche Erklärung, ja, das denke ich auch.
Ich glaube schon, dass es eben auch erzählerische, filmische Erklärungen irgendwie gibt. Und das meine ich halt, bevor ich das beurteilen kann, muss ich erstmal noch das noch weiter verstehen und erstmal irgendwie einordnen können. So. Aber klar, also und die Kritik ist auch absolut gerechtfertigt.
Das denke ich auch.
Der Diskurs ist gerechtfertigt, darüber zu sprechen. So.
Ja, und, das denke ich auf jeden Fall auch.
Ja, vielleicht etwas härterer Break, aber wir wollten auch noch ein bisschen über die Oscars sprechen. Vielleicht haben wir jetzt noch so 2-3 Minuten Zeit am Ende.
Lass uns über was Fröhlicheres reden.
Es ist dann doch noch intensiver über Nolan gegangen, als ich dachte, aber es gefällt mir. Also
ich bin auch dabei.
An dieser Stelle. Aber vielleicht ist das noch eine kleine Abrundung zu sagen, so Oppenheimer 13 Oscar-Nominierung. Wir nehmen das noch vor der Verleihung auf. Also es kann schon sein, dass ihr den Podcast, also der soll auch vor der Verleihung rauskommen, aber vielleicht hört ihr ihn 3 Tage später und dann gibt's die Verleihung schon. Also wir wissen noch nicht, wer was bekommt. Aber ja, 13 Nominierungen.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Nolan mit dem Ding irgendwie den einen oder anderen auch bekommt.
Nein.
Okay, aber allein um zu sagen, so, dann ist das auch mal passiert und dann.
Mir wäre ein anderer Film lieber dann, ehrlich gesagt. Vielleicht irgendein späterer dann nochmal, weil vielleicht der Frauenfilm, den wir uns gewünscht haben.
Alter, ja.
Das würde mir dann besser gefallen.
Hast du denn irgendwie
der
so aus dem.
Entschuldigung. Der Film mit den Frauen.
Er soll sich mit Greta Gerwig wahrscheinlich mal irgendwie zusammensetzen.
Aber das wäre eine super Verbindung.
Wie bist du denn so jetzt auch in Vorbereitung irgendwie auf die Oscars? Also ist das ein Thema für dich? Ist das ein Grund, ins Kino zu gehen? Holst du das nach der Verleihung dann irgendwie nach, wenn du, also hat das irgendwie ein Argument zu sagen, der Film hat ja mal einen Oscar bekommen, dann gucke ich den eher oder sowas?
Ich interessiere mich schon. Also ich habe schon auch ein bisschen das verfolgt, auch die Nominierungen und dann auch gab es ja auch ein bisschen Diskussion nach den Nominierungen, vor allem zum Thema Barbie und ist es eigentlich gerecht, wer da nominiert wurde und auch nicht. Das habe ich alles ein bisschen nachverfolgt und ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Filme auf der Liste, die ich gerne noch schauen würde. Ganz oben steht da Zone of Interest, der erst nächste Woche, also wann auch immer ihr das hört, aber für uns nächste Woche erscheinen wird. Den würde ich gerne, wirklich super gerne sehen. Ich glaube, dass der nämlich vielleicht auch ein ganz guter Kandidat sein könnte für bester Film. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich denke allein das Thema und was man bis jetzt so gehört hat, denke ich, das könnte was sein, was die
Das ist Sandra Hüller, die eine Hauptrolle spielt, die Ehefrau eines KZ-Oberen in Auschwitz. Und der ganze Film spielt direkt neben dem Konzentrationslager
Auschwitz. Genau, wo sie so idyllisches kleines Gärtchen und Haus haben, direkt neben der Mauer. Also eigentlich die Mauer teilen mit dem KZ.
Genau, aber der Film springt nicht einmal, zeigt auch da nicht einmal das, was hinter der Mauer passiert. Genau. Aber so, Trailer ist auch sehr, sehr beeindruckend.
Trailer ist hervorragend, ja.
Und ich habe auch große Hoffnung an den Film.
Ich auch, ich bin super gespannt. Was ich bis jetzt, also von dem Film, ich bis jetzt gesehen habe, wen ich mir da momentan noch vielleicht für bester Film auch vorstellen oder vielleicht auch wünschen würde, wäre vielleicht noch Killers of a Flower Moon. Ich fand, der Film war wirklich großartig. Irgendwie bin ich anscheinend immer nicht so ein richtiger Fan von Leuten, die alle toll finden. Ich bin kein riesengroßer Scorsese-Fan. Aber der Film hat mich wirklich gepackt und wirklich überzeugt. Vielleicht gerade deswegen, weil ich bei ihm sonst immer auch Frauenfiguren vermisst habe und auch Figuren, die jetzt vielleicht mal keine weißen Männer sind, die irgendwie was zu sagen haben. Natürlich war der Film trotzdem mit vielen weißen Männern ausgestattet, die was zu sagen hatten. Aber ich finde, es ging halt einfach um Unterdrückung und irgendwie um dieses Verhältnis auch von Frau und Mann. Und das fand ich alles super, super gut und es hat mir richtig gut gefallen. Also da wäre ich auf jeden Fall nicht traurig, wenn er gewinnen würde. Das würde mir schon ganz gut gefallen. Ich habe auch noch gesehen Poor Things, fand ich auch sehr gut. Ob der einen Oscar kriegt, würde ich sagen, ist ein bisschen fraglich. Ich könnte es mir vorstellen, aber für den besten Film weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere, die, sagen wir mal, offensichtlicher politisch zum Beispiel auch irgendwie sind. Der Film ist auch politisch und auch ziemlich doll, aber eben vielleicht in eine andere Richtung. Und ich glaube, gibt's auf jeden Fall Spannung, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass Oppenheimer alle 13 Oscars bekommt, die ja da so viel dann nominiert ist. Aber so ein paar vielleicht. Und du hattest ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass irgendwie Cillian Murphy da vielleicht eine Chance hätte
also
für dich. Fände ich auf jeden Fall jetzt auch nicht verkehrt, sagen wir es mal so, es wäre für mich in Ordnung. Ich finde es einfach generell verdient, auch hier, vielleicht nicht mit dem Film, aber so generell hätte ich es mir auf jeden Fall gönnen, sagen wir es mal so.
Und das sind ja auch immer alles Argumente, das ist ja immer Abstimmung und manchmal auch so Abstimmungswissenschaft, weil das ist ja eine gewertete eine Gewichtung. Man macht da irgendwie die, bei den Filmen irgendwie vergibt man auch von 1 bis 10, also Platz 1, Platz 2, Platz 3 und das ist halt eben dann statistisch gesehen Filme, die halt kontroverser sind, also von vielen gefeiert werden und bei vielen auf der 1 stehen, aber bei vielleicht einigen nur auf der 5 oder auf der 8 oder auf der 10 haben schlechtere Chancen, also kriegen weniger Punkte für die Gesamtwertung, als Filme, die bei allen auf der 2 stehen.
Wo sich alle einigen können, so ein bisschen, ja.
Verstehe. Wo alle sagen, das ist nicht der Beste, aber das ist der Zweitbeste. Und dann ergibt sich dann wieder so ein Gewinn. Also das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt. Manchmal so Filme, die ausgezeichnet werden, wo alle sagen so, what? Aber der Favorit war doch eigentlich, ja, aber wenn der Favorit eben nicht bei allen Favoriten
ist. Wenn es zu kontrovers ist und wenn es zu viele, wenn es eine zu große Schlucht gibt, wenn man so
und,
will.
Und noch nicht mal so krass, also es muss jetzt noch nicht mal sein, dass man sagt 50-50, sondern wenn halt so, ne, das ist immer das Problem. Aber das mal so als voraus geschickt. Ich glaube schon, dass Oppenheimer so der Favorit ist und ich glaube, dass Oppenheimer der Film ist, der quasi, also verlieren kann. Also bei anderen Filmen wird man sagen, so ja, okay, Poor Things ist es nicht geworden. So, was, Oppenheimer ist es nicht geworden? Das ist so, der geht, glaube ich, echt bei den meisten so als Favorit irgendwie rein. Und also der Film ist halt die Frage, wie viel da jetzt irgendwie so mitkommt. So, es kann auch sein, dass man bei der Abstimmung irgendwie sagt, so ja, Nolan, der wird noch 10 weitere Chancen haben als Regisseur, so, dass vielleicht Scorsese dann nochmal.
Habe ich auch überlegt, ob vielleicht Scorsese den Regie-Oscar wenigstens dann kriegt.
So die Nummer, dass man vielleicht auch so abstimmt und sagt, ey, beide Filme sind irgendwie stark und dem einen gebe ich den Film und dem anderen die Regie. Keine Ahnung. Killers of the Flower Moon habe ich auch gesehen. Ich habe noch Past Lives geguckt. Schöner, kleiner Film, also der halt eben nicht so groß bombastisch erzählt, sondern etwas Kleines, Leises, aber auch Feines irgendwie erzählt. The Holdovers habe ich im Kino geguckt. Irgendwo auch so ein Feel-Good-Movie, eigentlich so ein Weihnachtsfilm, der an Weihnachten spielt. Ich habe auch
gerade gedacht, so Weihnachtsfilm.
Ich sehe da jetzt auch keine großen Chancen so für die Filme, eben so, weil andere einfach eher, glaube ich, dominieren. Aber also hat mir alles gefallen. Auch Killers of the Flower Moon war auch so ein Film, bei dem ich hin und her gerissen war, während ich ihn geschaut habe. Am Ende mit sehr viel Respekt. Also Scorsese ist auch nochmal so ein Ding, den ich, glaube ich, auch nochmal irgendwie im Podcast besprechen müsste. Ich habe damals Silence im Kino geguckt, hier in Berlin.
Den habe ich auch gesehen.
Und ich konnte irgendwie eine halbe Stunde lang, ich konnte noch nicht mal denken. Ich wollte den Kinosaal nicht verlassen, ich habe die Credits geguckt. Der hat was mit mir gemacht.
Ja, so. Das ging mir auch so. Der Film war wirklich sehr, sehr krass irgendwie.
Und Killers of the Flower Moon genauso.
Ja, das
Als
stimmt.
Der zu Ende war, war ich einfach baff. Und das auf so eine nicht, weil ich das Spektakel gesehen habe, sondern weil ich unfassbar auch da persönlich berührt war von Scorsese. Ich meine, ist kein Spoiler, aber der steht am Ende seines eigenen Filmes auf einer Bühne, um einen sehr wichtigen, um etwas sehr Wichtiges zu sagen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, holy moly, also Filmemacher in seinen 80ern ist der, glaube ich, schon, überhaupt diesen Film so zu machen und auch so machen zu können und bei aller Kritik, die gerechtfertigt ist, aber eben auch, Fortschritt ist das falsche Wort, aber eine immer noch stattfindende Entwicklung eines Filmemachers.
Das habe ich auch gedacht,
In diesem Alter, wo ich mir dachte, ey, du kannst seit 30 Jahren, kannst eigentlich aufhören, so. Du kannst eigentlich immer den gleichen Film machen und wird immer wieder gefeiert und so.
Ja, macht er aber nicht.
Macht er aber nicht, so. Und da habe ich einen Heidenrespekt vor.
Ich fand das auch so toll. Ich glaube, deswegen bin ich auch so begeistert von dem Film, weil ich eben, wie gesagt, mit Scorsese manchmal nicht mehr so richtig warm geworden bin, weil ich immer so dachte, es ist immer so ein bisschen die gleiche Geschichte. Ich weiß, es geht immer um Aufstieg und Fall und wie gesagt, Frauen spielen keine Rolle und dann bin ich aus dem Film gegangen, habe so gedacht, wow, alle Kritikpunkte, die ich immer hatte, die sind jetzt auf einmal so ein bisschen so weggewischt, weil er sich offensichtlich, obwohl er schon, ja, wie du schon sagst, schon älter ist und auch eigentlich ja auch renommiert, er hat es nicht mehr nötig, sich zu verändern, aber er hat es trotzdem gemacht und ich habe so gedacht, das fand ich richtig, richtig toll.
Und ich habe auch so den Eindruck, dass die Kritik ist gerechtfertigt. So, es ist die Geschichte eines, also besonders einer Frau, die da irgendwie auch erzählt wird, der da halt Dinge durch weiße Männer angetan werden und eben auch ihrer gesamten Community dort so. Das ist etwas auch Historisches, aber es ist halt wieder diese Perspektive der weißen Männer, die anderen etwas antun, die von einem weißen Mann erzählt werden, so, wo man von außen und auf dem Papier sagen kann,
Ja, genau.
Und das ist auch gerechtfertigt.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe diesen Film dann geschaut und dachte mir, Wahnsinn, weil das kann man kritisieren, aber ich denk mir so, wenn man das aber so macht, dann so, wie
dann
dieser
so.
Film das
genau,
gemacht
ja,
hat.
Genau.
Und dann ist halt die Kritik wieder so, also dann ist da wenig zu kritisieren, finde ich.
Ja, und so. Er hat einfach, und ich finde halt, er hat dann wiederum, und das ist vielleicht auch was anders als dann vielleicht Nolan, er hat seine riesengroße Plattform genutzt, seine Riesenfreiheit, die er hat als Filmemacher, um etwas wirklich Wichtiges zu machen und Menschen eine Stimme zu geben, die sonst keine in diesem Maße haben. Und das ist halt, finde ich, sehr, sehr ehrenwert. Und das hat er wirklich mit großem Fingerspitzengefühl gemacht.
Und sich selbst dabei auch wieder zu erzählen.
Ja.
Das ist, glaube ich, wieder so das Ding auch zu sagen, ich, Martin Scorsese, mit meinen fast 80 Jahren oder wie alt auch ist, kann nur so etwas erzählen. Also das ist meine Perspektive. Ich kann diese Perspektive nicht verlassen. Und klar, ich kann die Bühne aufmachen für andere Perspektiven und die ihre eigenen erzählen lassen. Und das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen und sagen, warum hast du das nicht getan? So, warum musstest du jetzt das jetzt erzählen? Hast du da nicht anderen ihre eigene Geschichte weggenommen? Völlig gerechtfertigt.
Ja, denke ich auch.
Aber dann wiederum finde ich das so krass, dass er eben, ich glaube, sich dieser Sache bewusst ist und sagt, okay, aber wenn ich es mache, dann kann ich es nur so machen.
Ja.
Und das ist, also auch da wieder sehr viel Respekt und auch sehr viel Hochachtung und kann eben auch sein, dass das dann das Argument ist zu sagen, naja, das zeichnen wir dann halt eher aus als Nolan in dieser Kategorie. Spannend.
Und es ist ja auch politisch auch, also wenn man jetzt überlegt, also es werden ja auch ganz oft Filme ausgezeichnet, die irgendwas mit Amerika zu tun haben vielleicht auch und die vielleicht politische Relevanz haben und das hat der Film auf jeden Fall. Also ich meine, setzt sich mit amerikanischer Geschichte auseinander, auch auf eine sehr kritische Art, also würde ich sagen, hat schon auch Chancen, so von der Thematik her und so.
Ich bin auch raus und habe gesagt, also ich war auch aufgewühlt, weil und das meine ich halt, was Scorsese erzählt. Scorsese erzählt mit Zeigefinger auf sich selbst gerichtet und auf mich gerichtet und sagt, schau dir an, was wir weiße Männer anderen angetan haben in der Geschichte.
Mhm.
Und das ist halt eben nicht, ich weißer Mann glaube zu verstehen, wie es sich anfühlt, dass einem so etwas passiert, sondern ich erzähle das, was ich als weißer Mann anderen angetan habe.
Mhm.
Und davor schrecke ich auch nicht zurück.
Mhm.
Vor dieser Verantwortung, vor dieser historischen Verantwortung als jemand, der diese Rolle weitertragen kann. Also und das fand ich halt so krass.
Ja, ich auch.
Aber okay, ich sehe schon,
kleiner Exkurs.
Ich sehe schon, die nächsten Themen sind gesetzt. Also ja, aber so für mich, um das noch abzuschließen, Oscars sind für mich eine Einladung, um Filme zu gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Filme, die ich vielleicht sonst nicht geguckt hätte oder später geguckt hätte oder so.
Ja.
Es ist eine Einladung und da gerade auch diese Kategorie Best Picture, es gewinnt nicht der beste Film und es sind auch nicht die besten Filme des Jahres dort nominiert.
Nein, das denke ich
aber
auch.
Aber es ist eine Sammlung, eine Watchlist, eine Einladung, sich mit den Filmen auseinanderzusetzen.
Ja, ich würde sagen, bester Film und vielleicht auch bester fremdsprachiger Film. Ja, das ist auch mal eine spannende Kategorie, finde ich, wo man auch mal Sachen entdecken kann, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hat und so denkt, ach, guck mal, das gab's auch noch, warum nicht? Ja,
genau, und auch die Kategorien vielleicht auch als Einladung auch zu sehen und zu sagen, ey, ich habe mich noch nie mit Drehbüchern auseinandergesetzt. So.
Ja, genau, was
mal gucken,
geht da?
Was geht da? Oder auch genau. Kurzfilme oder so. Auch ein Aspekt, der natürlich oft runterfällt, aber zu sagen, was geht in dem Bereich und einfach eben diese Auswahl erstmal anzunehmen und zu sagen, Dankeschön, ich gucke mir das mal an und dann kann man von da aus ja vielleicht auch noch weiter machen, so wie du sagst. So.
Ja.
Vielleicht mal nicht Hollywood gucken.
Auf jeden Fall.
Lohnt sich.
Ja, das denke ich auch.
Cool. Ich mache einfach noch kurz ein bisschen weiter. Wir sind ja so mehr oder weniger dann auch nicht durch, aber durch.
wir haben jetzt ungefähr ein Viertel des Films irgendwie abgehakt.
Ich wollte sagen, also wir hätten noch über die ganze Trinity-Testszene noch sprechen können.
Stimmt.
Das ist vielleicht auch noch ein eigener Podcast.
Aber, ja, ich denke auch, das kann länger dauern.
Was ich noch loswerden will. Also, nächste Sendung. Wenn das hier zu Ende ist und das hier draußen ist, dann bereiten wir uns mal wieder vor auf das Kaiju-Verse, denn Godzilla und King Kong treffen wir wieder aufeinander und das schauen wir uns auf jeden Fall im Kino an. Da schnappe ich mir dann die Spezialisten vom Kaijuland Podcast. Henning und Randy und Thomas haben zusammen einen neuen Podcast gestartet. Da werde ich dann, ich glaube, sogar in der ersten Sendung zu Gast sein. Das wird dann auch nochmal interessant. Das wird hier bei uns auch als Special-Ausgabe dann nochmal laufen und ein schönes Podcast-Crossover. Also da dürft ihr euch sehr gerne dann drauf freuen. Ich tue es nämlich auch. Und ja, wir können noch erwähnen, dass du auch in diesem Internet über Filme schreibst.
In diesem Internet? Das ist richtig, genau. Ich schreibe in diesem Internet sogar hauptberuflich über Filme, meine Texte und also ich schreibe Kritiken und Artikel und koordiniere noch jede Menge Text und Artikel für die Schweizer Filmplattform cineman.ch. Also wer da mal reinschauen möchte, es ist zwar eine Schweizer Plattform, aber es geht um alle möglichen internationalen Filme auch. Und wir haben jetzt gerade auch im großen Stil Berlinale abgedeckt, auch ich. Also wer da irgendwie Interesse hat, gern mal reinschnuppern. Und sonst findet man mich ganz privat und auch ein bisschen twitternd noch auf X heißt es ja jetzt, nicht wahr? Und die Filmguckerin.
Sehr gut. Ihr findet uns überall da, wo ihr Podcast hört. Also wenn ihr das hört, ihr dürft auch gerne abonnieren. Dann gibt es die nächste Sendung sofort und direkt, wenn sie da ist. Wir sind bei Apple Podcasts, wir sind auch bei YouTube. Ihr findet uns bei Spotify einfach überall. Und klickt euch gerne durch die Shownotes, da findet ihr alle weiteren Links. Unterstützt den Podcast bei Steady, abonniert unseren Newsletter. Das ist mittlerweile bei uns so das Social-Media-Tool der Wahl, der gute alte E-Mail-Newsletter. Und bevor ich jetzt meine Stimme komplett verliere, sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss.
Danke für die Einladung. Tschüss.